Zeit auskaufen. Wir wollen danken heute. Gott danken und Gott preisen für den Tag, die Woche und dass wir uns auf ihn konzentrieren dürfen. Oh, ich danke dir, Herr. Lass uns danken. Vater, ich danke dir auch heute für diesen Abend, dass wir uns in Freiheit versammeln dürfen, ungestört und ungehindert, und dass wir heute den Namen Jesus preisen dürfen, und das wollen wir tun. Und alle Register ziehen und den Namen Jesus preisen. Amen. So, Peter, jetzt bist du dran. Alle Zeit. Und das lernen wir. Das lernen wir in dieser Zeit. Heute Morgen hat mir eine Bank aus Bukarest oder aus Rumänien geschrieben. Sie hat meinen Bericht da, meinen Kontakt bekommen und so weiter. Pastor, bitte beten Sie für uns. Bei uns in der Bank ist alles durcheinander. Also guck mal, wenn schon die Banken jetzt anfangen aus Rumänien, um Fürbitte zu beten. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ich werde für diese Bank beten. Wenn die schon so ehrlich sind und dass die einfach schreiben, so wie diese Bayern LB oder wie das Ding da heißt, so in Rumänien, in Bukarest, eine führende Bank. Vater, du möchtest diese Bank berühren. Und wenn schon dieser Bankdirektor so einen Hilfeschrei rausschickt und es ehrlich meint, Vater, du möchtest jetzt wirklich ihn berühren und helfen, dass diese Bank Boden unter die Füße bekommt. Halleluja. Ich segne jetzt diese Bank. Amen. Gott vertrauen, das wollen wir lernen. Und wir werden noch viel mehr Gott vertrauen lernen in dieser Zeit und in diesen Tagen. Preis Gott. Verschwindet die Sünde. Am Kreuz verschwindet der Satan. Am Kreuz verschwinden die Sorgen. Am Kreuz beginnt was Neues. Halleluja. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Platz nehmen. Seine Kraft zeigt sich in den Schwachen. Je schwächer du bist, desto stärker bist. Total umgekehrt. Bei Gott sind die Seiten verkehrt. So, Gott arbeitet anders. Nicht so, wie wir es denken, sondern seine Ideen sind höher, fantastischer, gewaltiger, unfassbarer. Heute Abend, mein Thema ist, beherrsche dein Elend. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Elend ist. Warst du schon mal richtig elend? So richtig alles durchgehangen? So beherrsche dein Elend. Aber bevor ich das behandle, dieses Thema vom Elend, von deiner Schwachheit, deinen Missgeschicken und Unglück und so weiter, möchte ich euch einladen für morgen. Deine Motive bestimmen dein Leben. Stell dir vor, du bist ein Millionär. Stell mir vor. Und dann steht dir die Welt offen. Du musst dir was vorstellen. Die meisten Leute haben keine Fantasie, sind nicht kreativ. Ich möchte dich einladen, kreativ zu werden, viel Fantasie zu haben. Und ich werde dir welche geben, wenn du keine hast. Und dann kannst du vielleicht etwas von meinen Fantasien kopieren. Deine Motive, das, was dich bestimmt, das, was du dir vorstellst, was vor dir steht, bestimmt dein Leben. Am Sonntag wird das Thema sein. Gott will einfach vor dir hergehen. Also eine Fortsetzung. Nachdem du die Motive rausgekriegt hast und weißt, was seine Motive sind, lass Gott vorneweg sein. Lass Gott anführen, die Schlacht. Lass Gott managen. Lass Gott die Sache steuern. Und dann am nächsten Mittwoch werde ich ein prophetisches Thema behandeln. Warum wird Israel zerteilt? Israel wird zerteilt, Israel wird wahrscheinlich sogar ihres Landes vertrieben. Bildet euch nichts ein. Also man ist begeistert, 48 kam Israel wieder zurück in sein Land und so weiter, aber wahrscheinlich mit dem falschen Bein. Denn so viel Gottlosigkeit wie dort in Israel ist es wahrscheinlich nirgendwo in dieser Welt, obwohl alles nur wiechert von der Religion in jeder Ecke. Da sind Moslems, da sind die Orthodoxen, da sind die Katholiken, da sind die Juden, da sind die Freikirchen, das ist alles so beieinander. Ein richtiger religiöser Pott. Aber warum wird Israel zerteilt? Ich werde über dieses Thema prophetisch sprechen und möchte euch dazu herzlich einladen. Dann vom Sonntag, den 2. bis zum Mittwoch, den 5. November, wird Billy Smith hier sein. Er wird für Kranke beten, Kranken dienen, also bring Kranke, mühselige und Beladene mit. Am besten mit einem kurzen Fuß oder krummen Rücken oder Leute, die einfach so ein Handicap haben, ein offensichtliches Problem haben mit Stahlkorsett oder wo auch immer sind. Wir haben schon so viele Heilungen hier erlebt, was Gott hier getan hat durch diesen Knecht Gottes. So, ich möchte Mut machen, bring mühselig und beladene her, dazu gehören sie und dazu sind wir da in der Gemeinde. Das ist auch der Sinn, warum wir auch missionieren und evangelisieren. Heute Abend also, beherrsche dein Elend. in deinen Schwierigkeiten sollst du Kontrolle haben. Nicht, dass die Schwierigkeiten dich beherrschen, das Elend dich beherrscht, sondern du sollst das Elend, die Schwierigkeit beherrschen. Du sollst die Zügel in der Hand haben. Du sollst steuern und lenken. Du sollst Sieg über deine Unglücke haben. Und wir haben alle Unglücke. Pannen und Pleiten gehören zu unserem Leben. Das ist ein Teil unserer Wirklichkeit. Weltweit sind wir in Zeiten der Wehen, wie eine Schwangere in Geburtswehen. Wir müssen also die Ängstlichkeit überwinden, die Dinge, wo wir keinen Überblick mehr haben, keine Antwort mehr haben, wo wir ratlos sind. Und du siehst jetzt, die Politiker sind ratlos geworden. Die müssen eine Konferenz nach der anderen veranstalten und konferieren. Es tagt und tagt und tagt und es wird nie Licht. So, die Welt gerät in eine Not. Und wohl uns, wenn wir gelernt haben, die Not in den Griff zu bekommen. Und ich darf dir eines sagen, wie kriegt man die Not im Griff? Rufe mich an und ich will dich erretten. Also nicht mich anrufen, nicht den Pastor anrufen oder irgendjemand, sondern rufe den Herrn an. Wir müssen wieder lernen zu beten. Die meisten haben Beten verlernt, gehen kaum mehr in die Kirche oder haben nicht einmal Kindergebete mehr gelernt, aber die Not wird die Menschen zum Beten bringen. Und zwar ganz massiv und ganz gewaltig. So, die Welt steckt voll in Geburtswehen. Was jetzt bröckelt, der Götze Mammon, dieser bröckelt jetzt mehr und mehr und die Menschen werden immer ratloser und das Schlimmste ist noch gar nicht da gewesen, es kommt noch viel dicker, jetzt muss sogar der Volkswagen muss sogar Leute entlassen, 25.000 Leute werden entlassen beim Volkswagen und das war alles stabil, wir haben was Stabiles. Leute, das Einzige, was stabil in dieser Welt ist, ist da oben im Himmel. Unser Gott ist stabil, alles andere ist unstabil, alle Menschen sind Lügner. Und so weiter. Und die, wo geglaubt haben, die sind so sicher, die müssen sogar fliegen. Und die müssen um ihren Arbeitsplatz kämpfen. In New York, in Wall Street, sind über 100.000 Leute arbeitslos geworden. Banker. Also die sonst alles, die Millionen hin und her geschoben haben, Milliarden hin und her geschoben haben, sind arbeitslos geworden über Nacht. So, Wehen. Ich muss den Schwestern nichts Besonderes sagen, was Wehen sind, da plötzlich erfassen Schmerzen, du kannst dagegen nichts machen, das ist wieder vorbei. Und jetzt die nächste Wehe. Und was wir jetzt auch erleben, das sind auch Wehe. Plötzlich, noch vor gar nicht so langer Zeit, hat Öl, ein Barrel Öl $147 gekostet, jetzt kostet nur noch 60, 70 Dollar. Verstehst du, also auch so eine Wehe, so wie bei so einem Wehenschreiber. Und weißt du, was das heißt? Leute, kauft Heizöl. Oder was weiß ich, deckt euch ein. Die nächste Wehe kommt ganz bestimmt, die nächste Welle kommt ganz bestimmt. Das sind so Wellen. Und das ist also die Zeit, wo sich Kinder Gottes sich erholen. Jemand rief mich heute an und sagte, Bruder Matthäus, was soll man denn machen? Und ich, wenn jemand dumme Fragen mir stellt, gebe ich auch dumme Antworten. Und die dumme Antwort war es, kauf dir warme Decken und warme Kleider. Es kommt eine kalte Zeit, Eiszeit. Und ich denke, das ist tatsächlich. Und nachher habe ich gedacht, was hast du jetzt gesagt? Aber in der Bibel heißt es, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und nicht am Sabbat. Also es kann kalt werden. Und wenn du eine warme Decke hast und die Heizung nicht mehr funktioniert und wir sind unter Sachzwängen, stellen wir vor, plötzlich kein Gas mehr da. Die Russen liefern kein Gas mehr, weil wir nicht mehr bezahlen können, kein Kredit mehr gibt. Und so, aber du hast warme Kleider, ziehst halt 3-4 Hosen übereinander und 3-4 Jacken übereinander und dann ist es egal, dann wird es nicht so stimmen. Bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Also, weißt du, was das heißt? Dass, wenn es kommt, dass es so glimpflich abgeht, dass ich noch so mit so wenig Kratzer wie nur möglich davon komme. Also bitte, wir dürfen auch so, also jetzt bitten, die Krise kommt, aber Herr, lass es, dass es so glimpflich abgeht, dass ich noch mich in Sicherheit bringen kann, noch davonlaufen kann. Schmerzen erfassen uns, wenn etwas, das, was Gott in Existenz bringen möchte, und so weiter, was Neues und das Göttliche sich manifestiert, denn jetzt beginnt eine neue Phase, ein neuer Abschnitt in der Heilsgeschichte, auch durchaus, ich bin davon überzeugt, Gott will neue Dinge tun und Gott tut neue Dinge, eine ganz neue Weltordnung, nicht von unseren Politikern, sondern Gott ordnet die Dinge ganz neu, so wie er es haben möchte. Geburtswehen, das bedeutet, dass zuerst einmal ein Engpass da ist. Und durch diese Engpässe, da will dieses neue Leben raus und stemmt sich mit aller Wucht und will raus. Und hier will Gott etwas tun. Etwas will durchbrechen, ist ein Ort des Übergehens und Hinübergehens. Also das sind Geburtswehen. Also da kommt aus dem Mutterschoß kommt neues Leben hervor. Die Welt steckt in vollen Geburtswehen und wir sind jetzt gerade in so einem Moment drin. Die Wirtschaft ist in so einem Moment drin. Die Politik ist in so einem Moment drin. Keiner redet mehr was anderes. Nur noch das ist das große Thema, das die Welt bewegt. Also wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Also das globale Elend kommt zuerst einmal. Alle schreien, wie lange noch? Und die Bibel gibt uns ganz genaue Zeiten, 10 Tage oder halbes Jahr und so weiter. Und die Menschen werden gequält, ein halbes Jahr von diesen Geschwüren, steht in der Offenbarung. Lies die Offenbarung, denn dieses Buch ist aktueller denn je. Und das verstehst du heute. Damals, vor 100 Jahren, haben die Leute das nicht verstanden. Das war ein Buch mit 7 Siegeln. Aber jetzt, mittlerweile, sind viele Siegel bereits geöffnet. Das ist ein Zustand des Gebärens. Zuerst einmal Zustand der Ohnmacht bei der Frau, der Erschöpfung, der Qual. Ich kann nicht mehr. Und ich weiß, bei meiner Frau, als eines der Kinder zur Welt kam, war ich dabei, habe fest die Hand gedrückt und festgehalten und so weiter. Dann sagte ich, ich will sterben. Und in dem Moment, wo sie sterben wollte, kam das Baby. Und plötzlich ein neues Leben da. Und weißt du, man denkt manchmal, und genau das ist, wo wir uns in dieser Welt befinden, wir denken, jetzt ist aus mit uns, vorbei, jetzt ist verloren, jetzt gibt es keine Hoffnung mehr. Und gerade dann kommt die Hoffnung, wenn wir alles aufgeben. Im Lateinischen heißt Wehen, kommt von einem Folterinstrument. Also du wirst also so gefoltert und besteht aus 3 Federn, da wirst aufgehängt und auseinandergezogen. So, das ist also vom Lateinischen das Bild von Wehen. Also da ist Kummer, Not, da ist Qual, Beschwerde und Plage und Mühsal. Aus diesem Wort resultiert, es besteht also aus 3 Federn. Du wirst also gehängt. Das ist also Wehen. In Micha Kapitel 4, Vers 10, da heißt es, winde dich und stöhne, Tochter Zion, wie eine Gebärende. Das bezieht sich auf Israel, das mache ich nächste Woche, am nächsten Mittwoch, da behandle ich das Thema. Aber winde dich, du die Gebärende, also zwing raus, also press. Und wir sollen das ja auch bitten, Herr, lass es geschehen, dass es so schnell wie möglich geht. Denn wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Wie kriege ich mein Elend in den Griff? Wir sollten also nicht zimperlich sein. Wenn es schon kommt, wenn du siehst, diese Lawine, diese Welle kommen, dann, Herr, lass es so schnell wie möglich kommen, lass es so glimpflich wie möglich bei mir vorbeigehen. Wir sollten also beten. Wir sollten beten können. Und wir sollten wissen, was wir beten sollen. Nicht nur, gelobt sei Jesus Christus jetzt, verstehst du? Das wäre Unsinn jetzt. Du kannst Gott loben und preisen, aber Jesus sagt ganz konkret, wenn diese Dinge passieren, was man beten sollte. Weißt du, was du in einer Notsituation bitten solltest? In Johannes Kapitel 16, Vers 21, wenn die Frau gebiert, hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Und wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr nun, jetzt habt ihr Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Also der Herr Jesus vergleicht also seine Wiederkunft, diese Endzeit, mit der Gebärenden. Also da ist Traurigkeit da und du solltest auch betroffen sein und du solltest Leid tragen. Die da Leid tragen, die werden getröstet. Herr, es tut mir so leid, dass ich hier so begrenzt bin. Ich würde gerne mehr geben, aber ich kann nicht mehr geben. Ich habe selber nicht mehr. Ich bin froh, dass ich überhaupt zum Gottesdienst kommen kann. Verstehst du, solche Situationen, alles wird teurer und teurer und teurer. Und unsere Traurigkeit wird sich in Freude verkehren. Also du darfst in der Zeit, der Endzeit, ruhig traurig sein. Und sagen, guck mal, die alle Heiligen haben schon abgenommen. Oder wo sind all diese großen Männer und Frauen Gottes geblieben? Wo ist das? Wie sieht es im Volk Gottes aus? Sie sind zerschritten und verfahren und ja, einer kämpft gegen den anderen. Wir stecken in unabänderlichen Geburtswehen. Sie müssen kommen, damit neues Leben kommt. Ohne das kann das neue Leben gar nicht kommen. So, du musst wissen, also Elend ist endzeitlich bedingt, ist notwendig, damit das Neue kommt, sind Geburtswehen. Paulus sagt in einem seiner Briefe, wir müssen durch viel Trübsal, Traurigkeit, ihr werdet Traurigkeit haben, Jesus gesagt, wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes kommen. Wir stehen vor dem Reich Gottes, das Reich Gottes steht vor der Tür und das Reich Gottes kommt und es ist unaufhaltsam, keiner kann das Reich Gottes verhindern, aber jetzt ist Dunkelheit. Die Pforten der Hölle tun sich zuerst auf, bevor der Himmel sich auftut. Also wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen und ich möchte heute über verschiedene Formen des Elends sprechen, aber eine besonders betonen, es gibt so dieses globale Elend, die Welt, die Hungersnot und die Dürre und die Katastrophen und die Krisen und so weiter, das ist okay, das ist so ein bisschen weit weg, aber ich möchte über das persönliche Elend auch sprechen, das betrifft uns alle. Paulus sagt in Römer 7, ich elender Mensch, das ist unser Elend, ich elender Mensch. Und nicht nur, dass in der Welt Elend ist, sondern ich selbst habe so ein großes Problem. Ich selbst, wer bin ich? Ich schaff's nicht. Ich, elender Mensch, ich versuche es. Ich bemühe mich, anständig zu leben. Ich bemühe, recht und schlecht zu tun, aber ich komme nicht durch. Ich, elender Mensch. Und diese Elendsphasen machen wir alle durch. Auch unser Bruder Hiob hat es durchgemacht. Und du weißt, was für Phasen er gehabt hat. Das ist Haus abgebrannt, Räuber sind gekommen, alles möglich kam und so weiter. Ich, elender Mensch. Und da kommen sogar noch seine lieben Menschen und sagen, sag doch deinem Gott ab. Und wie oft bist du drauf und dran, alles hinzuschmeißen? Wie oft bist du drauf und dran, beten vergessen, Gott vergessen, Bibel lesen vergessen, Gemeinde vergessen? Du bist oft so ganz nah dran, sag doch deinem Gott ab. Und das ist genau der Punkt, wo du ganz kurz vor dem Durchbruch bist. Wenn das kommt, sag deinem Gott ab, dann bist du kurz vor dem Durchbruch. Das ist die letzte Wehe. Und die kommen immer dichter, diese Wehen. Weißt du, zuerst mal so alle Halbstunden. Dann alle drei Viertelstunden, dann alle 10 Minuten, dann alle 5 Minuten und dann heißt es, geh ins Krankenhaus. So alle 3 Minuten, dann kannst du schon deinen Koffer packen und schon dich hinlegen und so weiter. Ich, elender Mensch, Hiob hatte sein Leben nicht im Griff. Und so viele Menschen, die geraten ins Elend, kommen ins Elend hinein, weißt du, sie opfern. Die denken, wenn ich jetzt opfere, dann werde ich das Elend überwinden. Und je mehr du opferst, desto größer wird das Elend. Denn du gibst was her und das hast nichts davon. Jakob, er hört, mein Bruder kommt mir entgegen mit 400 Speeren und er will mich durchbohren. Ein Elend, der zittert. Die Leute verstehen vielleicht nicht in seiner Umgebung, was mit ihm los ist. Seine Frau, seine Frauen und seine Kinder, dass er so nervös ist, sich ständig in die Hände reibt, Fußschweiß und Handschweiß kommt und alles vorne und hinten nicht mehr stimmt und das Essen nicht mehr schmeckt, einen Durchfall hat. Er hat so viele Probleme. Weißt du, das merkt man körperlich. Da stimmt was nicht, da bahnt sich was an. Das sind die inneren Probleme. Das innere Elend ist größer als das äußere Elend. Die innere Not ist größer als die äußere Not und so weiter. Bekommt zuerst mal das innere Elend in den Griff. Und er ringt eine ganze Nacht mit Gott. Wie kriege ich mein Elend in den Griff? Er ringt eine ganze Nacht mit Gott. Herr, und ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ohne den Segen Gottes kriegst du dein Elend nicht in den Griff. Ohne den Beistand Gottes. Und Gott muss dich umtaufen. Gott muss dir jetzt sagen, du heißt jetzt nicht mehr Jakob, sondern du hast jetzt eine ganz neue Identität. Du bist jetzt Israel. Israel heißt, Gott kämpft für uns. Gott kämpft für mich. So, aber was macht er? Er opfert. Wir versuchen Menschen, ihr Elend in den Griff zu kriegen. Hiob hat zuerst mal geopfert. Er dachte, ich muss was tun, ich muss was unternehmen. Und das ist, was das Elend noch vergrößerte. Dann, was das Elend noch verschlimmerte, ich sage zuerst mal, was dein Elend verschlimmert. Er hatte einige Freunde und die kommen zu ihm und unterhalten ihn. Die erzählen, Hiob, du glaubst nicht richtig. Weißt du, wenn du schon fällst und Probleme hast, dann kommen die lieben Geschwister und sagen, Bruder, du musst deine Sünden bekennen. Du musst beichten. Oder du musst jetzt Teufel austreiben. Oder du musst jetzt deine Ahnenlinie, Familienaufstellung machen. Oder was weiß ich alles. So, da ist, bei dir stimmt irgendwas in der Vergangenheit nicht. Oder du musst gesalbt werden mit Öl. Die Leute erzählen dir alles Mögliche. Du musst selber wissen. Du musst zum Arzt gehen vielleicht. Oder du musst dieses. Nein, das musst du alles selber wissen, was du zu tun und zu lassen hast. Und seine Freunde, ganze Kapitel werden da verwendet. Der eine, der kommt mit seiner Philosophie, der andere mit logischen Argumenten, natürlichen Argumenten, das und jenes und so weiter. Und der Hiob ist fast verzweifelt. Du kriegst also mit Freunden, auch wenn sie gute Freunde sind. Und Hiob hatte gute Freunde. Denn das Erste, was der Hiob tat und passierte ist, die saßen mal 7 Tage und haben nichts gesprochen. Weißt du, der hat Menschen, die ihm zuhörten oder ihn beobachteten, haben nichts gesprochen. Aber das nützt alles nichts. Du brauchst ganz was anderes, um dein Elend in den Griff zu kriegen. Hiob hat damit nichts in den Griff bekommen. Er schaute nur auf seine Verluste, er hörte sich diese Argumente an. Und erst als er auf Gott schaute, löste sich sein Elend. Als er sagte, ich weiß, dass ich gar nichts weiß. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und in dem Moment, als er sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, nicht meine Probleme sind da und nicht das und jenes, nein, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, hat er alles in den Griff bekommen. Und Paulus, wir haben ja in diesem schönen Lied heute schon gesungen, Paulus hat auch sein Elend in den Griff bekommen. Als er den Herrn zuerst mal bestürmte, nein, mit Gebete wirst du dein Elend nicht in den Griff kriegen, in aller Liebe. Gebete sind gut. Paulus hat gesagt, ich habe 3-mal gefastet, besonders gefastet. Wenn irgendjemand beten und fasten konnte, das war unser Bruder Paulus. Aber das Elend wurde nicht besser. Im Gegenteil, je mehr er gegen diesen Stachel ausschlug, gegen diesen Pfahl im Fleisch, was es auch immer gewesen ist, ich will darüber gar nicht reden, was es auch immer war. Es ist gut, dass ich nicht weiß, was es war, dann war es alles. Dann kann alles sein. Dann kann Krankheit sein, dann kann Blindheit sein, dann kann Verfolgung sein. Wahrscheinlich war es Verfolgung. Aber Herr, nimm das weg. Und der Herr hat es nicht weggenommen. Und was hat der Heiland zu ihm gesagt? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du siehst also, wie kriegt man das Elend im Griff? Lass dir an meiner Gnade genügen. Und dann kommt Paulus in das andere Extrem. Am liebsten möchte ich jetzt ganz schwach sein, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn ich nichts mache, ist auch wieder verkehrt. Also wir müssen ausbalanciert sein, ausgewogenes Christentum haben. So, lass dir an meiner Gnade genügen. Darum beherrsche das Elend. Das ist mein Thema, hab es im Griff, unter Kontrolle, steh da drüber. Heinrich Heine hat einmal einen kleinen Satz gesagt, in der kleinen Brust eines Menschen kann so viel Elend sich verbergen. In deiner Brust, das weiß keiner, wie du da drin aussiehst, wie zerschlagen du bist, wie demoliert du bist, wie verbeult du bist, wie zerkratzt du bist, wie zugrunde gerichtet du bist, wie entmutigt du bist in dieser kleinen Brust, wie viel Elend versteckt sich da. Das weißt du gar nicht. Weißt du, wir sehen immer nur die Fassade. Wir malen uns an und pudern uns an und setzen uns eine Perücke auf und was weiß ich alles und machen alles schön und recht und gut. Und draußen, da sind wir Löwen und innen drin zu Hause dann, wenn wir in unserer Mansarde sind, sind wir Mäuse. Dann heulen wir. Und wie viele Menschen heulen? Und sonst draußen lachen sie. Und je mehr ein Mensch und desto lauter ein Mensch lacht, desto mehr Probleme hat er in seiner Brust. Er versucht das zu übertünchen, zu überspielen. Und wir sind so gelehrt worden in unserer Gesellschaft, ein Mann weint nicht, ein deutscher Mann weint nicht. Und so weiter. Also das Äußere zu zeigen, was mit uns los ist. Hier, ihr werdet Traurigkeit haben, hat Jesus gesagt. Und wir sollen zu unserer Traurigkeit stehen. Mir reicht's. Nur dann kann man das aufarbeiten, wenn man weiß, jetzt, dass es dir reicht. Ich werde nie vergessen, in Süddeutschland, da lesen so Geschwister, so Familie ihre Andacht und da lesen sie das Buch Hiob gerade, zufällig. Und es ist gerade beim Buch Hiob ist es passiert, dann lesen sie immer die Kinder, also jeder so einen Vers und dann kommt schlimmer und schlimmer und schlimmer und das steigert sich da in dem Buch Hiob, was so alles passiert mit diesem armen Kerl. Dann sagt der Vater, es reicht, mach die Bibel zu, lass uns beten, es reicht. Und vielleicht reicht es dir auch. Und vielleicht sagst du, ich kann nichts mehr anders, als jetzt nur beten, jetzt gehe ich auf die Knie und ich bleibe so lange auf den Knien, bis Gott mir geholfen hat, bis Gott zu mir geredet hat. Wie kriege ich mein Elend in den Griff? Ich, elender Mensch. Ich denke jetzt nur an Paulus, ich, elender Mensch. Wie wird man erlöst aus diesem Elend? Wie beherrscht man das? Römer Kapitel 8, Vers 34. Eines darfst du wissen als Kind Gottes, du bist in Gott. Du bist Kind Gottes, auch in dieser Trübsal. Wir müssen durch dieses Trübsalstal hindurch, durch das dunkle Tal des Todesschatten, wir müssen durch die Wüste hindurch, denn nur über die Wüste kommen wir ins gelobte Land, das ist der einzige Weg. Nur über das Meer erreichen wir die andere Seite, durch das Rote Meer. Wir müssen da durch, das ist jetzt ein anderes Problem, da wollen wir nicht darüber diskutieren. Gott hat Mittel und Wege, um mich da durchzubringen. Das Meer wird geteilt bei den Israeliten, bei dir wird auch das Meer geteilt. Gott hat Weg und Mittel, da fehlt es ihm nicht. Er hat sehr viel Fantasie, er ist sehr ideenreich und er kann dir mit einem kleinen Klacks, mit einer kleinen Mücke, kann er viel bewirken. So vertrau Gott. Aber hier Römer Kapitel 8, Vers 34. Wer wollt es wagen, sie zu verurteilen, also die Kinder Gottes? Keiner, denn Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für sie ein. Wenn du im Elend bist, du hast einen Fürbitter. Nicht den Pastor, nicht den Bruder, nicht die Schwester. Gott ist dein Fürbitter. Jesus Christus, der Heilige Geist, vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen. Also, zwei göttliche Kreaturen beten für dich. Der Herr Jesus und der Heilige Geist. Die legen Fürsprache ein. Also, wer kann und will die Kinder Gottes verdammen? Wenn du Kind Gottes bist, brauchst keine Angst haben. Du hast Traurigkeit, du guckst traurig, du guckst mutlos, du guckst niedergeschlagen, du hast Mangel, du hast Probleme und wir sollten diese Probleme nicht schizophren wegleugnen, das habe ich nicht, mir geht's gut, wie geht's Ihnen? Und so weiter. Nein, steh zu deinen Problemen, aber wir haben einen Gott, der vermag alles. Wir können krank werden, aber wir haben einen Heiler. Wir können schwach werden, aber wir haben eine Verstärkung. Und so weiter. Wer will und wer kann Kinder Gottes beschuldigen? Und dort tritt er jetzt für uns ein bei Gott. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Und jetzt kommt's. Krieg dein Elend in den Griff. Leiden oder Angst vielleicht, Verfolgung, Hunger, Armut. Man könnte über jedes dieser Stichworte eine Predigt halten. Wer und was kann mich trennen von der Liebe Gottes? Also diese Dinge haben Kinder Gottes im Griff. Leiden und Angst. Du musst Leiden und Angst im Griff haben. Ach, nehme ich gar nichts ernst. Weißt du, deine Reaktion auf die Probleme ist, was die Schmerzen bereitet. Deine Reaktion. Weißt du, ich habe bei meinen Kindern beobachtet, da haben sie sich verletzt und dann gucken sie, ob jemand zuguckt. Und der Mutter hat zugeguckt, haben die losgeschrien, haben die geplärrt, was das Zeug hielt. Wenn denen niemand zuguckt, plärren sie nicht. Aber so sind Kinder Gottes auch, verstehst du? Wenn ihnen jemand zuguckt, oh, dann hörst du das Klagelied. Aber wenn ihnen niemand zuguckt, stehen sie auf, putzen sich ab und gehen weiter. Deine Reaktion bestimmt die Weiterentwicklung. Wer kann uns trennen von der Liebe Gottes? Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Man geht vielleicht mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben steht. Weil wir zu dir gehören, Herr, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Und dennoch, mitten im Leid triumphieren wir. Und das ist, wie kriege ich mein Elend im Griff? Mitten im Leid triumphieren wir. Weißt du, was du mitten im Leid tun solltest? Nicht heulen, du bist traurig und du solltest jetzt ein Choral anstimmen. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir rühmen deine Stärke. Oder dass ich 1000 Zungen hätte und so weiter. Mitten im Leid triumphieren wir über alles, was die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat, zerstören möchte. Denn ich bin ganz sicher und ganz gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Also nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Verluste, Gewinne, alles nicht. Und so weiter. Mitten im Leid triumphieren wir. Durch die Verbindung in Christus. Weißt du, da hast du eine andere Stimmung. Da hast du eine andere Leitung. Da hast du ein anderes Gefühl. Und heute will ich gerade im Leid einfach sagen, fang an zu triumphieren. Ich denke nur an einen Bruder, das habe ich euch diese Geschichte erzählt. Er war Pastor in unserer Gemeinde, wo ich noch junger Christ war. Seine Frau ist gestorben und hinterließ mehrere Kinder. Und bei der Beerdigung hat er selber die Beerdigung gehalten und sein Thema war, dennoch bleibe ich stets an dir. Das weiß ich irgendwie heute, ging bei uns durch Mark und Bein. Dennoch, egal was jetzt passiert, wir wissen, wo die Schwester ist, sie ist bei Jesus im Himmel, aber wir sind ja noch hier und wir müssen noch hier bleiben und wir müssen unsere Arbeit noch weiter tun. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Wir triumphieren. Und er triumphiert in diesem Gottesdienst. Und die Herrenhüter, Brüdergemeinde, die erlauben nicht, dass bei der Beerdigung schwarz angezogen werden, die Leute. Die müssen weiß angezogen sein, weil sie den Tod nicht ernst nehmen. Der Tod ist nicht Tod für sie, Tod ist nur ein Übergang. Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Und die kommen in weißen Gewänder, in weiße Särge. Und die ganze Kirche, wenn du nach Herrenhut kommst, die ganze Kirche ist alles in weiß. Weiße Stühle, weiße Wände, alles in weiß. Denn wir haben keinen Platz für Trauer. Wir sind trostlos, wir sind verlassen, wir haben Probleme, das ist ein Teil, aber wir lassen nicht zu, dass die Probleme über uns herrschen. Und das ist dieser Umstand. Wir triumphieren. Und es ist wichtig, dass wir triumphieren lernen. Das will gelernt sein. Kinder Gottes müssen lernen. Und du hast ein Problem. Ich möchte dich lehren, was die Kinder Israel in Jericho gelernt haben. Die Mauern da, feste Stadt, oben sitzen die und lachen und spotten. Und dann müssen sie 7 Tage um ihr Problem rumgehen. Du musst dein Problem umzingeln von allen Seiten. 7 Tage. Ersten Tag, und es geht noch. Zweiten Tag geht auch noch. Aber dann der dritte Tag, der vierte Tag. Und das passiert nicht. Du musst also triumphieren, obwohl nichts passiert. Gott loben oder Gott dienen, obwohl nichts passiert. Treu sein und die Stadt umzingeln und wenn es 70 Mal sein muss. Und einfach, sie gehen um die Stadt. Und die dürfen nicht einmal reden. Das ist ja für Südländer furchtbar, wenn die nicht reden können. Die reden ja mit Händen und Füßen sonst und sind aktiv. Und gerade die Israeliten, was die schnattern, die haben viel zu sagen. Und die da oben, guck mal, was die Leute von Jericho, die gucken und spotten und lachen und so weiter. Und da sollst du dich nicht aufregen. Wie kriege ich mein Elend im Griff? Und das ist die Lektion, die ich heute Abend zeigen möchte. Du musst still gehen, egal was sie da oben pfeifen und drunter schmeißen oder was sie sagen. Du bist still, du redest nicht. Verstehst du? Und Kinder Gottes müssen Mund halten lernen in Stunden der Probleme, in deinem Elend. Du musst nicht das Elend vergrößern. Du vergrößerst das Elend, du trittst das Elend aus, je mehr du über das Elend redest. Gar nicht. Du hast es, das ist da und du redest nicht. Du gehst um Jericho herum. Einen Tag, zwei Tage, drei Tage, den vierten Tag, fünften Tag, sechsten Tag und umzingelst die Stadt und lässt nichts aus. Und dann am siebten Tag, und das ist das Furchtbare, siebenmal. Lieber Gott, kannst du es nicht kürzer machen? Siebenmal müssen wir die Stadt umzingeln. Und erst dann am siebten Tag ein Feldgeschrei. Und weißt du, da platzt du raus am siebten Tag. Gott will uns lehren, stille zu sein. Im Elend sei stille. Israeliten mussten lernen vom Roten Meer bei der Überquerung, stille sein. Durch stille sein werdet ihr stark. Wenn du Probleme hast, nicht heulen. Nicht sich voll saufen oder nicht irgendwie was Dummes machen. Nein, stille sein, einfach stille. Kein Anruf, kein Besuch. Auch nicht diese Freunde vom Hiob da. Verstehst du, die bringen nur alles durcheinander. Einfach ganz ruhig. Genieße mal du und Gott. Das ist nämlich hart, sehr schwer, Gott in der Notzeiten zu genießen. Verstehst du, du hörst nicht, siehst nichts und du musst einfach Jericho umzingeln. Und am siebten Tag ein Feldgeschrei. Mauern fallen, wenn wir triumphieren können. Und wir triumphieren, wenn wir ignorieren. Du musst lernen, den Feind ignorieren. Das ist die stärkste Waffe, die Kinder Gottes haben. Deine Probleme ignorieren. Wir haben Mangel, wir haben Sorgen, wir haben Krankheit, wir haben Kummer, wir haben Not, wir haben Verluste. Aber wir ignorieren, wir reden nicht darüber. Wir reden in unserem Geist, in unseren Gedanken, in unseren Gebeten. Wir reden von Gott. Gott kann alles, Gott wird alles. Gott hat alles unter Kontrolle. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Einfach drüberstehen. Ignorieren. Wenn wir an den Sieg Gottes glauben und wenn wir glauben, dann sind wir ganz getrost. Jetzt wollen wir sehen, also jetzt die Sache ist so verfahren, wie kriegt der liebe Gott das Ding raus? Das wollen wir mal sehen jetzt. Wir müssen das Triumphieren über alles lernen, auch über die Schmerzen. Je mehr du über die Schmerzen stöhnst, desto größer werden sie. Je mehr du über die Sorgen redest, desto größer werden sie. Wenn ich dir meine Sorge erzähle und dir erzähle meine Sorge, dann habe ich schon die Sorge verdoppelt. Und dann bin ich an eine Zeitung gegangen, habe die noch publiziert, millionenfach vergrößert. Du solltest die Werke des Teufels ignorieren. Was er tut, steckst ein. Ja, das ist so. Aber, Vater, ich danke dir, dass ich dich habe. Und wer kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Wer kann mich von seiner Gnade wegbringen? Und ich bin stark in Gott. Einfach diese Proklamationen, was ich habe, die solltest du gebrauchen. Du wirst merken, wie man das Triumphieren lernt. Wir sollen lernen, uns über die Ängste lustig zu machen. Also über so eine kleine Maus reg ich mich so auf. Über so eine Spinne, über so eine Ameise, über so eine Fliege, über so einen Frosch. Da rege ich mich so auf. Wir triumphieren, wenn wir niemanden zulassen, uns zu verdammen. Weißt du, uns schlecht zu machen. Unser Rücken zu brechen. Weißt du, wenn du über deinen Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Gemeinde, deine Gesellschaft oder was es auch immer ist, negativ redest, zerstörst du dich selbst. Dieses negative Reden, das ist unser Verhängnis. Wir sollten, wenn wir die Dinge so schwarz sehen, sie sind schwarz, aber wir lassen das einfach stehen. Einfach stehen lassen. Den Teufel stehen lassen. Den Teufel gar nicht ignorieren. Einfach ihn bellen lassen. Lass mal diesen Hund bellen. Lass diesen Gottlosen schimpfen. Lass diese Umstände sich auswachsen. Lass das Unkraut wachsen bis zur Ernte, hat der Herr gesagt. Also wir sollen erlauben, dass die negativen Dinge sich weiterentwickeln und gar nicht stören. Wir wollen unser Pflänzchen wollen wir nach oben ziehen. Unsere Sache wollen wir aufbauen. Unser Werk wollen wir vorantreiben. Nicht zulassen, dass der Teufel uns Minderwertigkeitsgefühle einredet oder Komplexe. Weißt du, du bist nichts, kannst nichts, aus dir wird nichts. Einfach Gott sagen. Ja, guck mal, was der da gesagt hat. Und nicht den Leuten sagen, ja, das stimmt, das könnte schon möglich sein, du könntest vielleicht recht haben. In dem Moment, wo du dem Teufel den kleinen Finger gibst, eine Zustimmung oder zunickst, hast du schon einen Vertrag mit ihm gemacht. Nur zunicken, ja, könnte sein. So, das Böse nicht beachten. Wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen, das Böse nicht beachten. Vielleicht für manche komisch und sagen, das ist schizophren. Nein, das ist gesund. Das Böse nicht beachten. Einfach an das Gute glauben. Das Gute vor Augen haben. Sich mit Gottlosen nicht einlassen. Das ist also, wie kriege ich das Elend im Griff? Lass mich mit diesem dummen Geschwätz, mit diesem Rat der Gottlosen nicht ein. Du hast vielleicht eine Diagnose bekommen, Krebs oder MS oder weiß ich sonst noch was. Das kann sein, der Arzt weiß es, aber du hast noch einen anderen Arzt, du hast noch einen anderen Berater, du hast noch einen anderen Helfer. Du hast noch einen anderen Gott als den Gott dieser Welt, den lebendigen Gott. Dich kann niemand beherrschen, es sei denn, dass du es erlaubst, dass du beherrscht wirst. Weißt du, du musst nur sagen, jetzt geht zur Zeit Grippe rum, ich kriege Grippe. Wenn du sagst, ich kriege Grippe, dann kriegst du Grippe. Was du sagst, das kriegst du. Deine Worte sind Mächte. Wir dürfen nicht zulassen, also verweigern, die Türen verschließen. Du darfst nicht zulassen, dass negative Dinge dich anfangen zu kontrollieren. Du stehst unter der Herrschaft Gottes, du stehst mit Gott in Verbindung, du redest mit ihm. Wir triumphieren, wenn wir uns bewusst werden, auf wessen Seite wir stehen. Auf der Seite des Siegers, auf der Seite des Lebens. Und wir müssen uns bewusst werden der Botschaft, wir haben gesiegt, es ist vollbracht. Wenn du dich mit Jesus identifizierst, hast du eine neue Identität. Auch wenn du nicht alles verstehst, musst auch nicht alles verstehen. Niemand hat alles verstanden. Und die Bücher können gar nicht fassen, was Jesus alles getan hat. Also musst auch gar nicht so viel Mühe machen, dir alles zu verstehen. Was du wissen solltest, wirst du erfahren. Wichtig ist, dass du weißt, an wem du dich hältst, mit wem du hier zu tun hast. Mit wem und mit was identifizieren wir uns eigentlich? Lass uns mal so anschauen. Dann wirst du feststellen, dass dein Elend vielleicht hausgemacht ist. Deine Probleme hausgemacht sind. Auf wen und was schauen wir? Auf den leeren Portemonnaie? Auf den Mangel? Auf der Arbeitslosigkeit? Auf was, worauf richten wir unseren Fokus? Was ist uns wichtig? Und das, was uns wichtig ist, das bestimmt unser Leben. Und lass uns bedenken, wenn du jetzt mittendrin in einem Elend bist und wir sind alle im Ofen des Elends, diese drei Männer, wir werden noch reingeschubst und der Ofen wird noch siebenmal heißer gemacht, wir sind drin. Was haben sie gemacht im Feuerofen? Sich an Gott gehalten. Sich an Gott gehalten. Und es gibt noch eine andere Realität als die Realität, was du gerade vor Augen hast. Die göttliche Realität. Und halt dich mal und sei dir immer bewusst, das Ding wird vorübergehen. Alle Plagen, alle Leiden, alle Trübsal geht nur vorbei. Wenn du in der Bibel Plagen und Trübsal und Schwierigkeiten hörst, ist alles begrenzt. 7 Jahre maximal die Trübsalzeit, die große Trübsalzeit. Also diese Weltkatastrophe. 7 Jahre, da ist alles vorbei. Also es ist überschaubar. Es sind nicht 700 Jahre, es sind 7 Jahre. In 10 Tagen, wir werden 10 Tage Trübsal haben. Aber du hast meinen Namen bewahrt, du hast meinen Namen und mein Wort nicht verleugnet. Und weil du mich nicht verleugnet hast in dieser Zeit, und was heißt verleugnen? Den Herrn aufgegeben, dem Herrn abgesagt, dich vom Herrn abgewandt, dem Herrn den Rücken gekehrt. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Nein, du hast durchgehalten, bist treu gewesen, egal was da war. Ich denke an hier den Berliner Rabbiner, der war in Theresienstadt, und musste Scheiße ausfahren, Kloake aus und so weiter, und noch mit einem anderen Rabbiner zusammen. Und die haben sich am Leben gehalten, nicht indem sie jetzt diesen Gestank, und das ist ja Entwürdigung, wenn jüdische Rabbiner Scheiße ausfahren müssen, Kloake, Toiletten ausfahren müssen. Und die haben sich gar nicht auf den Gestank sich konzentriert, sondern die beiden haben sich immer unterhalten, was werden wir tun, wenn wir draußen sind. Und diese Tyrannen, diese Herrschaft hört einmal auf, und eine Diktatur, eine Tyrannei hat noch nie länger auf der Welt gedauert wie 70 Jahre. Guck dir Nordkoreaner an. Oder so. Nicht länger wie 70 Jahre ist dieser ganze Zirkus vorbei. Menschenalter. Und die haben sich philosophiert, was werden wir tun, wenn wir draußen sind? Überleg einmal, was wirst du tun, wenn du am Ziel angekommen bist, wenn du bei Jesus bist? Was wirst du als erstes im Himmel anstellen? Was wirst du den Heiland als erstes fragen oder ihm sagen? So, denk an die Zeit danach. Und wir sind bestimmt Geschwister für die Zeit danach, nicht für die Zeit darin. Für die Zeit danach. Was tun wir nachdem, dass alles vorbei ist? Nachdem der Kampf vorbei ist? Nachdem der Teufel in den Abgrund geworfen ist? Nachdem die Leidenszeit vorüber sind? Und so viel Energie hat der Teufel nicht, dass er dich dein Leben lang quälen kann. Der kann dir nur 5 Minuten quälen und dann ist vorbei. Und dir zusetzen nur 5 Minuten und es ist vorbei. So viel Kraft hat er nicht. Also du musst dem Teufel nicht mehr Ehre zustehen, als es ihm zusteht oder was er hat. So, die Bibel sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und das ist so wichtig. Um dein Elend in den Griff zu bekommen, musst du für eine andere Welt leben. Dein Ziel muss die andere Welt sein, ein anderes System. Und diese Systeme werden vergehen. Die Währung wird vergehen. Das Muster, das jetzt wir haben, dieses Strickmuster von dieser Welt, wird vergehen. Das Reich Gottes kommt. Deshalb trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird solches alles, was du brauchst, jetzt heute Abend brauchst, wird zufallen. Du wirst Geld in Hülle und Fülle haben. Da wirst du die Wände damit tapezieren. Nein. Die Zeit wird kommen, wo du alles in Fülle haben wirst. Gott wird dich beschenken und du wirst keinen Mangel haben. Steht in Psalm 23. Mir wird nichts mangeln. Das ist das Wort Gottes. Das geht in Erfüllung. Alles andere geht nicht in Erfüllung. So, wir müssen Prioritäten setzen in unserem Leben. Prioritäten müssen den Ton in unserem Leben angeben. Viele versagen, weil sie nur auf sich schauen. Auf die Umgebung schauen. Auf die Ämter schauen. Auf die Menschen, die das Ding lenken und steuern und das Sagen haben. Fang an, ganz anders zu denken. Denk auch nicht zu viel an das Gegenwärtige, sondern denk an das Zukünftige. Denk nicht an das Sichtbare, sondern denk vielmehr an das Unsichtbare. Was wird, wenn wir mal draußen sind? Und du, die haben noch viel gemacht, diese beiden Rabbiner und dieser Rabbiner und der Philosoph. Was werden wir machen, wenn wir draußen sind? Was werden wir machen, wenn wir diesen Körper abgelegt haben? Was werden wir machen, wenn wir Geist und Leben sind? Wenn wir verwandelt und überkleidet werden. Was werden wir machen, wenn wir unsere himmlischen Wohnungen einziehen? Fantasiere mal, freu dich auf den Himmel. Und die Menschen, die Himmel in ihrem Herzen haben, denen macht das Elend nicht mehr aus. Deshalb, durch viel Trübsal müssen wir diese Perle durchbringen. Diesen Schatz in irdenen Gefäßen durchtragen. In diesem Not, in dieser Elend. Wir müssen gucken, dass wir Gott durchbringen. Gott muss durchgebracht werden, damit er überlebt. Wir müssen sorgen in unserer Welt, in unseren Tagen, in der Endzeit besonders, dass Gott überlebt. Und ich bin für Gott verantwortlich. Wenn ich versage, versagt Gott. Das denkst Mensch ans Kind. Da musst du vielleicht umdenken. Weißt du, Christus in uns. Wenn du versagst, versagt Christus in dir. Deshalb, du kannst dir nicht leisten, dich aufzugeben. Sag deinem Gott ab. Dann sagt doch der Hiob, alle Weiber schwätzen so. Weib, hör auf doch mit diesem dummen Geschwätz. Sag doch deinem Gott ab. Nein, erst recht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er bekennt sich erst recht zu Gott. Und er bringt Gott durch. Was wäre die Welt ohne Hiob? Ohne seine Geschichte. Ohne seinen Glauben. Auf diese Welt kommen dramatische Veränderungen. Jetzt wird es gelernt, mit Gott umzugehen. Jetzt wird es gelernt, siegreiches Leben zu führen. Und wer jetzt nicht begreift, was Hänschen nicht lernt, kann Hans nachher nicht mehr. Deshalb ist es so wichtig, dass du jetzt lernst, in kleinen Abschnitten, in kleinen Situationen, in kleinen Positionen, dass du lernst, siegreich zu sein. Und deshalb sind deine Wehwehchen nicht die Wehen. Deine Wehwehchen sind nicht die Wehen, sondern das sind nur so Lektionen, die der liebe Gott durchnimmt, jetzt und heute und hier. Gott nimmt es durch in deinem Leben, diese kleinen Stationen, wo du, das ist so Kreuzweg, wie die Katholiken das haben, so ein Kreuzweg, so Station für Station, bis du ans Ziel kommst. Und unser Leben ist ein Kreuzweg. Nicht nur ein Kreuz, sondern, weißt du, jeden Tag so eine neue Etappe, ein neuer Abschnitt. Da wirst du verleugnet, da wirst du verraten, da wirst du gegeißelt, da wirst du verhört wieder, da wirst du von Pontius zu Pilatus geschickt und so weiter, wirst von Herodes zu Pilatus geschickt. Da will keiner was mit dir zu tun haben, keiner kann mit dir was anfangen. Du erlebst den Kreuzweg. Und ich denke, du solltest mal so meditieren und nachdenken, Herr, wo stehe ich jetzt, an welcher Station bin ich jetzt? Und manchmal kommst du dann an eine Station, wo dann der Simon von Kyrene kommt und dir mithilft, das Kreuzstückchen zu tragen. Und das ist schön natürlich, dass du solche Brüder und Schwestern findest, die nicht nur reden, diskutieren, sondern zupacken, das Kreuz dir zu tragen, helfen. Komm, Herr Jesus, ich trage dir das Kreuz. Hast du schon dem Herrn Jesus ein Kreuz getragen? Und du wunderst dich, warum wird meine Familie nicht gläubig, warum passiert bei mir nichts und dieses nicht. Hilf doch dem lieben Gott, das Kreuz zu tragen. Simon von Kyrene hat nachher zwei Apostel in der Gemeinde produziert. Also seine Apostel sind große Apostel gewesen. Paulus schreibt darüber. Die Söhne von Simon von Kyrene. der das Kreuz getragen hat. Aber du musst erst mal dein Kreuz tragen. Die Kinder müssen sehen, mein Vater hat das Kreuz getragen. Mein Vater hat das Kreuz nicht abgeschüttelt. Mein Vater ist nicht dem Kreuz ausgewichen. Das Kreuz, diese Kreuzstationen. Die Welt ist also in dramatische Veränderungen. Und jetzt kommt es darauf an, lernst du das Kreuz auf dir zu nehmen? Die Welt ist im Begriff, sich radikal zu verändern. Und heute verändert sich alles, nichts mehr so wie bisher, nichts mehr funktioniert so wie bisher. Und ich sagte, morgen wird das, was heute funktioniert, nicht mehr funktionieren. Die Finanzkrise ist nur die Vorwarnung all dieser Dinge gewesen. Weißt du, der Götze Mammon, der alles bezahlt und alles finanziert hat, ohne dem nichts lief. Plötzlich muss, das ist doch lächerlich, plötzlich müssen Banken zum Sozialamt gehen, Hartz IV. Müssen betteln, und zwar in alle Staaten, in diesen vornehmen Ländern. Gerade in diesen reichen Ländern der G7-Welt, G8-Welt, da müssen sie zum Sozialamt, müssen beschusst werden. Man müsste eigentlich den Armen helfen und nicht den Banken. Ist doch paradox, doch verrückt. Jetzt brauchen die armen Banken Hilfe vom Staat. Das ist eine Schande. Weißt du, die Gottlosen enden in einer großen Schande, in einer großen Blamage. Wo ist jetzt ihr Gott? Wo ist jetzt ihr Glaube? Wo ist jetzt ihre Macht? Wo ist jetzt ihr Können? Sie sind zunichte geworden. Und wir Christen müssen lernen, jetzt zu Gott zu gehen und nicht zu den Banken. Jetzt nicht von den Banken abhängig sein. Es ist schlimm. Viele Leute haben ihre ganze Seligkeit verkauft und ihre Seele an den Banken. Wir müssen gucken, also, dass wir so weit wie möglich weg von den Banken kommen. Und nicht viel mit. In Amerika ist eine ganz große Not mit den Kreditkarten. Weißt du, es ist so leicht, einfach so ein Plastikgeld reinzuschieben und mit Plastikgeld alles zu bezahlen. Aber es muss auch irgendwo bezahlt werden. Und große Pleiten werden kommen noch über dieses Plastikgeld. Aber das muss alles kommen, damit die Leute sehen, es geht nicht so, wie man es gedacht hat. Man kann nicht im Wohlstand leben. Man muss auch den Wohlstand bezahlen und bezahlen können. So, wie kriege ich mein Elend in den Griff? Nicht indem ich lebe in Lust und Laune und mich auslebe und austobe, nein, indem ich mich begrenze. Gott hat den Menschen Grenzen gesetzt und ich muss in meinen Grenzen leben. Ist das wirklich für mich? Und dann muss ich lernen, das Vaterunser-Gebet, und das werden wir noch lernen, gib uns unser tägliches Brot uns heute. Gib uns täglich uns unser Brot, jeden Tag. Und du kannst nicht mehr für die ganze Woche einkaufen, für die ganze Woche planen, du musst für den Tag, nur für jetzt und heute und hier leben und planen. Und so weiter. Und das ist, wie kriege ich mein Elend im Griff, indem ich heute, jetzt und hier anfange und nicht in 100 Jahren und nicht in 10 Jahren und nicht einmal in einem Jahr, nicht einmal in einem Monat. Du weißt gar nicht, wie es in einem Monat aussehen wird, die Welt. Heute. Das ist, wie kriege ich meinen Griff, mein Elend im Griff, indem ich anfange, ganz bewusst heute mit Christus zu leben, heute mit dem Herrn zu reden, heute mir alles vom Herrn schenken zu lassen, von ihm alles erbitten. Gib uns unser tägliches Brot heute. Hane hat einmal gesagt, Schluss mit lustig. Es ist Schluss mit lustig jetzt. Und es ist, den Leuten ist das Lachen vergangen. Schluss mit dem Wachstum. Jetzt dreht sich das Rad wieder zurück. Und jetzt müssen wir lernen, jeden Tag ganz neu mit Gott vorbeginnen und planen. Der Höhepunkt, der Gipfel ist erreicht worden, jetzt geht es bergab. Dieser Götze Mammon, der Gipfel des Geldes, alles ist bezahlbar. Jetzt ist plötzlich nichts mehr bezahlbar. Und wir müssen lernen, auch kostenlos zu leben. Umsonst zu leben. Denn umsonst wurde es euch gegeben und umsonst empfangen wir umsonst. Die meisten Leute können nicht umsonst leben und wir werden das lernen, noch umsonst arbeiten, umsonst essen, umsonst diese Dinge in Empfang nehmen. Ich sage euch und ich werde heute und morgen noch einige Dinge in dieser Richtung ansteigen. Ihr müsst also die ganzen Predigten hören, heute, morgen und Sonntag. Da wird sich das ganze falsche Prophetentum offenbaren. Die Leute, denen nur versprochen wurde, glaub und es wird alles gut. Nein, du musst auch Gott kennen und mit Gott leben und mit Gott wandeln. Jetzt müssen wir lernen, mit das Negative in den Griff zu bekommen und Gott abgeben. Ihm unser Herz ausschütten. Wir müssen lernen, mit Knappheit auszukommen, dass wir vor Gott stehen und sagen, so jetzt breche ich mein Brot. Das haben die meisten noch nie gelernt, noch nie getan. Die wissen gar nicht, wie das vor sich geht. Du musst vorstellen, du stehst in der Küche, du solltest jetzt für eine Familie, für eine Gruppe von Leuten kochen und du hast nichts. Und du hast nur vielleicht etwas. Und es ist wichtig, wir müssen etwas haben. etwas haben im Haus, dass du etwas hast. Was hast du im Haus? Deine Magd hat nur ein bisschen Mehl und noch ein bisschen Öl, das ist alles. Aber gerade das ist, was Gott uns geben möchte, dass wir einen Ansatzpunkt haben, dass ja ein Wunder wirken kann. Was hast du? 5 Brötchen. Was hast du? Gott will da ansetzen, was du hast, nicht was du nicht hast. Wie kriege ich mein Elend im Griff? Was hast du? Was hast du noch zu Hause? Ich denke nur an Andreas Wecker, das ist schon Zeit her. Andreas Wecker, als er seine Schulden hatte und die Schulden ihm über den Kopf gewachsen ist, und wir haben gebetet, und dann hat der Herr zu ihm gesagt, ja, ich helfe dir schon, aber was hast du? Du hast doch bestimmt Gemälde, Armbanduhren, Kameras. Verkauf zuerst mal diese. Das, Gott hat zu ihm gesagt, verkauf zuerst mal diesen ganzen Luxus, was du dir so in deiner Sammlung hast. Verkauf deine Goldmedaillen. Und das hat alles verkauft. Und dann, und als er dann alles verkauft hatte und von dem gelebt hat, von dem, was er verkaufte, was hast du? Und die Goldmedaille dann verkauft hat bei Ebi. Und so weiter, dann das gab es einen Skandal. Dann kommt jemand und setzt sich ein, seine ganzen Schulden sind liquidiert. Natürlich riefen bei mir die Leute, rufen heute noch die Leute an, können Sie uns diese Fachleute sagen, die seine Schulden so abgearbeitet haben? Seine Schulden sind abgearbeitet, sodass er nach Amerika gehen konnte und dort ganz neu anfangen konnte. Was ich sagen wollte, ist, was hast du zuerst mal? Gott fragt, was kannst du noch? Was könntest du noch? Wo könntest du noch was locker machen? Wo könntest du noch was anfangen? Oder was könntest du noch tun? Das ist immer diese große Frage. Wir müssen auf Gott hören lernen. Denn er wird uns dann sagen, und plötzlich sagt er, verkauf, hol dir alles, was du unter dem Bett noch hast. Und der gute Mann musste alles, den ganzen Koffer da, was er unter dem Bett so an Armbanduhren und Geschenken da von seinen Kämpfen, Wettkämpfen hatte, das musste alles verkaufen. Wohl dir, wenn du gelernt hast, mit Gott zusammenzuarbeiten. In deinem Elend, du kriegst dein Elend nur in den Griff, wenn du gelernt hast, mit Gott zusammenzuarbeiten. Es ist nicht leicht. Gott ist ein komplizierter Typ. Ein komplizierter Kollege. Also mit Gott ist es nicht einfach. Weißt du, der will immer das Kommando haben, der immer das erste Wort haben und das letzte Wort haben. Wir müssen lernen. Und deshalb, wie kriege ich die Dinge im Griff? Wohl dir, wenn du gelernt hast, Gott an deinen Finanzen rechtzeitig zu beteiligen. Wohl dir, wenn du treu deinen Zehnten gebracht hast. Und wenn du treu deinen Zehnten jahrelang gebracht hast und hast, vielleicht hast du bis jetzt nichts dafür bekommen. Bei mir ging es auch manchmal so in meinem Leben. Manchmal habe ich treu meinen Zehnten gezahlt und dann war ich in Not. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Habe ich gesagt, lieber Gott, und jetzt bitte, ich habe dir in meinem Mangel gedient, ich habe treu meinen Zehnten bezahlt, jetzt bist du dran. Und weißt du, wo dann hart auf hart ging, hat Gott mich nicht in den Stich gelassen. Aber ich konnte sagen, mit Freimut, und du musst den Freimut haben, und du kannst erst in Freimut und Freiheit sagen, wenn du selbst weißt, ich habe treu Gott gedient. Ich habe treu meinen Zehnten gegeben, ich habe treu mein Gott beteiligt an meinen Finanzen, und ich habe sogar mehr gegeben. Ich rechne nicht so sehr, ich weiß den Zehnten, was weg ist, das ist berechenbar, aber das andere ist über den Zehnten hinaus. Und von daher, ich beteilige Gott an meine Finanzen. Und jetzt, lieber Gott, beteiligst du dich an mein Elend. Ich kann meine Rechnung nicht bezahlen, beteilige ich jetzt nicht. Und bitte sorge Gott, dass es irgendwie klappt. Sonst haben wir keinen Erfolg, wenn Gott nicht an unserem Leben beteiligt ist. Sonst wirst du von Gott enttäuscht werden und sagen, Mensch, guck mal, ich bete und er hilft mir nicht. Du hast Gott nicht geholfen. Gott war an dir enttäuscht. Verstehst du, die Gemeinde hätte das Geld gebraucht. Und so weiter. Die Gemeinde konnte das nicht bezahlen und jenes nicht bezahlen, weil es an deinem Geld gerade es gehappert hat. Dein Beitrag hat gefehlt. Und jetzt soll Gott dir helfen. Warum? Er ist nicht verpflichtet. Du hast Gott nicht gehorcht, warum soll er dir jetzt gehorchen? Warum soll er dir jetzt was tun, weil du damals nichts getan hast, was er von dir wollte? So, wenn alles zurückgeht, es wird darauf ankommen, ob du Gott treu gewesen bist. Und zwar im Kleinen, nicht im Großen, im Kleinen. Und dann kannst du sagen, Gott, jetzt bist du dran. Gott, bisher hast du von mir gelebt, jetzt lebe ich von dir. Puh, das ist so einfach, geht es. Wir tauschen ja. Ich gebe ja meine lumpigen D-Marks oder Euros oder was es auch immer ist, das gebe ich jetzt Gott, aber dann lebe ich von seinem Kapital. Meine Anteile sind verbraucht, verprasst. Jetzt bist du dran. Jetzt lebe ich von deinem Vermögen, von deiner Fülle, Herr. Der Staat übernimmt jetzt die Kontrolle. Weißt du, Karl Marx lacht sich ins Fäustchen. Wenn der das sehen und hören würde, alles wird verstaatlicht jetzt. mehr und mehr. Der Staat gibt die Regeln, legt die Regeln fest, was, wie es gemacht wird. Wir sehen also jetzt die Managergehälter etc. Es wird alles von oben jetzt plötzlich geregelt, auch in unserem Leben. Und der Staat kennt keine Gnade. Kennt keine Gnade. Und es ist wichtig, dass du jetzt nicht vom Staat, nicht von Menschen, nicht von Organisationen, von niemandem abhängig wirst, dass du lernst, allein von Gott abhängig zu sein. Und noch ein Punkt. Wie kriege ich mein Elend im Griff? Du musst tabulos werden, was das auch immer heißt. Du wirst jetzt einiges kennen, wenn du zum Flughafen gehst, bist splitternackt plötzlich in der Kamera. Und so weiter. Das kommt. Und die Leute probieren und die machen das schon dran. Und du siehst, also du musst lernen, tabulos zu leben, was es auch immer heißt. Jetzt, ich komme noch auf diesen Punkt kurz zu sprechen später. Aber haben und nicht haben, sein und nicht haben, du hast nichts zu verbergen. Du musst so leben, dass du nichts zu verbergen hast. Dass du ganz offen und ehrlich leben kannst. Jetzt müssen sogar, wie gesagt, Banken betteln. Früher haben sie die Regeln bestimmt und der Staat und so weiter. Und jetzt geht es ganz anders. In der Vergangenheit wurden die Langsamen von den Schnelleren gefressen und überholt. Und jetzt wird die Treue, jetzt zahlt sich aus, wer treu ist, wer nicht so schnell war. Deshalb, wir sollen schnell zum Hören sein, aber langsam zum Reden. Jetzt kommt es auf die Beständigkeit an. Wie kriege ich mein Elend im Griff? Bleib dran. Steh durch, sitz aus, halte durch. Weißt du, jetzt kommt drauf, der Feind will dich zum Kochen bringen, will dich aufrühren und will dich hetzen. Tu was. Nein, jetzt sitzt du aus. Wer jetzt gelernt hat, treu und beharrlich Gott zu dienen, der wird es überleben. Der braucht da nicht irgendwelche Stimmungsmache. Triumphieren ist mehr als nur fromme Sprüche machen. Triumphieren ist, beharrlich zu sein. Ich bleibe bei der Sache. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist dieses Triumphieren. 7 Tage um Jericho marschieren. 7 Tage sich auslachen zu lassen. 7 Tage nichts sehen und nichts spüren, nichts erleben. Aussitzen. Bevor Gott uns segnet, testet er uns immer unsere Treue. 7 Tage um Jericho marschieren. Testet er deine Disziplin? Dein Stehvermögen, dein Durchhaltevermögen, glaubst du wirklich, dass das passieren wird, passieren kann? Nur der macht das Rennen, der am Schluss durchgehalten hat, der noch dabei war, dem die Puste nicht ausgegangen ist, der nach sieben Tagen immer noch da ist und immer noch dabei ist, so am 7. Tag sogar noch 7-mal marschiert. Also der macht das Rennen. Der treu ist bis zum Tod, der wird die Krone des Lebens empfangen, heißt es in der Bibel. Nur der bekommt sein Elend im Griff, der das Ziel vor Augen hat, der nicht auf die Umstände schaut, der sich immer auf das Ziel konzentriert, koste was es wolle, der nicht aufgibt bei der ersten Umrundung und die Puste aufgibt und so weiter. Nein, der weitermacht. Egal wie, wir kommen schon durch. Ich darf eines sagen, was ich so empfinde, wenn ich so bete, ich habe die Briefe verschickt, Kontakte verschickt und so weiter, diese Finanz-Tsunami-Katastrophe, die auf die Welt zukommt. Und ich darf sagen, es wird noch mehr weitere Verstaatlichungen geben, noch viel mehr. Die ganzen Industriezweige werden verstaatlicht, es wird wieder Kolchose und Sofkose geben, macht ihr darauf gefasst. Der Markt wird durch den Staat ersetzt, das hat Gott mir gezeigt. Das ganze Land wird durch den Staat entsetzt. So wie beim Pharao, diese mageren Jahre, wenn die kommen, da wird alles verstaatlicht. Und die Leute werden Leibeigene. Und das ist der Weg für den Antichristen. Dass der Antichrist so wie der liebe Gott wird. Der gibt Essen aus, der gibt Lebensmittelmarken aus. Und wir sind auf dem Weg dorthin. Der Bürger wird mehr und mehr entmündigt, hat immer weniger Freiheiten. Und er hat auf immer weniger Gebiete, kann sich frei entscheiden, kann nicht mehr. Und deshalb, du musst jetzt lernen, niemand über sich zu haben, außer Gott. Und das ist so wichtig. Wie kriege ich mein Elend? Gott testen, das sind Geburtswehen. Kannst du frei leben und ungeniert leben? Ist der Ruf mal ruiniert, lebst du ungeniert, hat mal ein Dichterfürst gesagt. Kannst du ungeniert leben, dann hast du dein Elend im Griff. Wenn du das nicht kannst, was denken die Leute? Was denken die Leute, wenn ich mit Pantoffeln in den Gottesdienst komme und keine Schuhe mehr habe? Nur als Beispiel. Was denken die? Weißt du, die müssen das Denken der Leute Schnuppe werden. Was die Leute denken. denk drüber, frag dich lieber, was denkt Gott über mich? Und wenn die dich sowieso scannen, bist du sowieso splitternackt. Was soll der ganze Unsinn? Mit Pantoffeln oder ohne Pantoffeln? Wer jetzt nicht gelernt hat, siegreich zu leben, der wird in Kürze nicht mehr anders können. Der wird vom Staat schikaniert werden, gegängelt werden, von einem Amt zum anderen geschickt. Der Staat wird enteignen, der wird gucken, was du alles noch zu Hause hast. Wird noch holen und verpfänden. Und weißt du, und dann wird der Tag kommen, wo du anfängst zu plärren. Hätte ich bloß mehr gegeben. Dann kannst du nichts mehr geben, kannst nicht mehr Gutes tun. Kannst auch den Zehnten nicht mehr geben. Und dann wirst du ohne der Einwilligung des Staates nicht einmal einen Zehnten geben können. Der Tag wird kommen. Deshalb, was du gegeben hast, hast du gegeben und hast nichts mehr zu bereuen. Und wohl dir, wenn du dann nichts mehr zu bereuen hast, hast dein Leben im Griff. Die Frage ist, was würdest du tun, wenn du noch einmal leben würdest? Und bei meinem 60. Geburtstag, und ich habe gesagt, ich würde gar nichts anderes machen, ich würde genauso leben wie bisher. Und genauso weitermachen wie bisher. Vielleicht würde ich mich nicht noch viel weniger Menschen unterordnen und noch viel mehr Gott unterordnen. Das würde ich wahrscheinlich machen. Aber sonst würde ich nichts anderes machen, als was ich bisher gemacht habe. Gott dienen, Wort Gottes verkündigen, aber nicht mich vereinnahmen lassen von Leuten. Und das ist, das ganze Elend kommt, weil du von Leuten vereinnahmt worden bist. Sei ganz ehrlich, geh mal dein Leben durch und du wirst das Übel feststellen. Glaube nicht, dass der Papa Staat dir Zehnten geben erlauben wird. Nein, 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 nein. Der Pharao, der steht schon in Startlöchern, der Antichrist wartet darauf, bis er starten kann. Ist die Zeit noch nicht da, die Gemeinde ist noch nicht entrückt. Aber wenn die Gemeinde entrückt wird, liebe Geschwister und Freunde, dann wird das Elend erst richtig losbrechen. Dann werden die Dämme brechen. Wenn du überleben willst, jetzt die Frage, dann musst du jetzt dein Leben in Ordnung bringen zuerst einmal. Wie ist mit deinem Leben? Ist dein Leben in Ordnung? Ist dein Haus bestellt? Bist du in Sicherheit? Weißt du, dass dein Erlöser lebt? Oder vermutest nur? Bist du auf der sicheren Seite? Wenn nicht, was solltest du noch für eine Schwimmweste oder Sicherheit noch mitnehmen, dass du über Wasser dich halten kannst? Du musst rauskommen aus menschlichen Abhängigkeiten. Ich weiß gar nicht, warum ich das so predige. Von den ganzen Sachzwängen dich befreien, die abschütteln, diese ganzen Sachzwängen. Du musst umgepolt werden, dass du in eine andere Richtung lebst. Nicht mehr für diesseits, sondern für jenseits. Dass du eine andere Stimme hörst, als nur die Stimme, mach das, mach das, mach das, sondern die Stimme Gottes. Die Stimme des Herzens, die Stimme der Liebe. Und ich frage, was ist wirklich Liebe? Nicht Gesetzlichkeit, Perfektionismus oder anderen Leuten recht zu machen, sondern Liebe. Und das ist, was letztendlich zählen wird. Und was dich retten wird, wird die Liebe retten. Die Liebe ist das, was uns überleben lässt und überleben lassen wird. Ohne Liebe wird es kein Überleben sein. Du musst dich vielleicht überlegen, wie ist mein Wandel? Wie sieht mein Freundeskreis aus? Stell mal vor, du musst heute Abend fliehen. Zu wem würdest du hinlaufen? Pastor Matutis? Nazareth-Kirchstraße 51, das gibt es nicht mehr wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dann. Wohin würdest du fliehen? Überleg einmal, denk nur, wo würdest du dich verstecken? Stell dir mal vor, eine Judenverfolgung würde heute ausbrechen und du wärst ein Jude. Wo würdest du hinlaufen? Denk drüber nach. Wer würde dir helfen? Zu wem würdest du Zuflucht finden? Und ich sage zuerst mal deine Familienangehörige. Das ist zuerst einmal das. Dann deine Geschwister im Herrn, die du wirklich gut kennst. Nicht alle Geschwister sind Geschwister und nicht alle Freunde sind Freunde. Und du musst deine Freunde gut kennenlernen. Und weißt du, wo lernt man seine Freunde kennen? In Notzeiten. In Schwierigkeiten. Und die, die zu dir gestanden sind, als es dir dreckig ging, an denen halt dich, auch wenn es dir nachher dreckig geht. Und sei du auch ein guter Freund. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Freunde, Freundeskreis ausbauen. Und sie werden euch aufnehmen in ihren Hütten. Du hast geholfen und die helfen dir auch nachher dann in dieser Stunde. So, du musst dich überlegen, wohin? Weiter, wie kriege ich meinen Elend in den Griff? Vielleicht ist die Antwort dir ganz nah, die Antwort ist in deinem Munde, die Antwort ist da, aber die findest du nicht, die Antwort. Du brauchst, um dein Elend in den Griff zu bekommen, brauchst ein göttliches Wort. Lies die Bibel. Die Worte Gottes auswendig lernen. Als ich mich für dieses Thema vorbereitete, ich habe ein ganz anderes Konzept gehabt eigentlich, aber hat Gott mir gesagt, sag es den Leuten heute Abend, lernt Bibelverse auswendig. Die Zeit wird kommen, wo man euch die Bibel sogar wegnimmt, das Wort Gottes. Und wohl dir, wenn du das im Herzen hast, denn dann müssen sie das Herz dir rausschneiden. Wohl dir, wenn du das in deinem Gedächtnis hast. Und lernt Bibelverse auswendig. Lernt nicht die frommen Sprüche auswendig. Lernt nicht kommen irgendwelche Philosophien und Prinzipien. Lernt Wort Gottes auswendig. Denn Wort Gottes wird euch in der Krisenzeit retten. Und fang an, heute schon Bibelverse auswendig zu lernen. Bibelverse, wo Gott zu dir so als Rema-Worte geschenkt und gegeben hat. Der Tag wird kommen, wo du keine Bibel mehr hast. Wo alles Christliche ausgelöscht wird. Und der Antichrist wird alles Christliche auslöschen, dann ist der Antichrist gegen Christus, er wird massiv alles unternehmen und die Bibel sagt, das Wort Gottes wird teuer sein. Das Wort Gottes wird teuer sein, Leute, das wird unbezahlbar sein. Deshalb hör Gottes Worte, präg sie ein, die wahren Gemeinden werden geschlossen sein, die Kirchen werden offen sein, aber die wahren Gemeinden werden geschlossen sein und wohl dir, wenn du so viel wie möglich abbekommen hast von der Kraft und Gnade Gottes. Du musst dich jetzt schon umstellen. Jetzt ist so zwischen der einen Weh und der anderen Weh so Wartezeit. Wir sind auf dem Weg des Überwachungsstaats. Die Privatwirtschaft wird zur Staatswirtschaft. Karl Marx wird kommen, Marxismus. Das Privatleben wird dem Staat geopfert, wird kein Privatleben mehr geben. Die Leute werden sich ein Mahlzeichen geben. Wir sind schon alle sehr weit voraus in der Zeit. Die Privatsphäre wird dir total weggenommen werden. Und du musst jetzt anfangen, tabulos zu leben. Wie mache ich das? Dass du als Bürger lernst, nicht alles preiszugeben, zu sagen, was du weißt. Diese Seelenstriptease. Dass du alles allen erzählst. Wir sollen, wenn wir Zeugnis geben, wir sollen den vom Herrn erzählen. Aber nicht, was du innen drin denkst und fühlst und glaubst. Und du solltest wissen, wem du die Perle weitergibst. Und die Bibel sagt, werft die Perle nicht vor die Säue. Ich sage euch, das ist wichtig, tabulos zu leben. Geht nichts an, das ist meine Sache, meine Erkenntnis. Und du musst lernen, Dinge für dich zu behalten und nicht alles hinauszuposaunen. Es ist schön und gut, deinen engsten Freunden, die du vertrauen kannst, denen sagst, aber den anderen verschweigst. Und wir müssen lernen, und deshalb auch die Bibel, versiegle das Buch bis auf die letzte Zeit. Sogar die Bibel wurde versiegelt. Und du musst lernen, Geheimnisse zu behalten. Deine Geheimnisse. Du musst anfangen, ein starkes Innenleben zu haben. Dass du niemand anders brauchst als dich selbst. Dass du in die Kammer gehst, die Tür zumachst und mit dem lieben Gott allein redest. Das musst du lernen können, allein mit Gott zu sprechen. Dass du die Salbung hast. Und in der Bibel heißt es, ihr habt die Salbung und ihr braucht nicht, dass euch jemand lehrt. Das Rad der Globalisierung wird wieder zurückgedreht. Wir sehen das jetzt wieder, jeder denkt an sich, die Deutschen, die Franzosen, die Engländer, die Isländer, die denken alle nur noch an sich, ihr Staat, ihr Leben und so weiter. Und genauso wie es die Bibel sagt, das Reich wird uneins sein. Ein Volk wird wieder das andere sich erheben. Du musst aufhören, nationalistisch zu denken, wir Deutsche. Wir sind Brüder und Schwestern in Christus, Leute. Und wir müssen aufhören mit jeder Form von Nationalismus, Amerikaner, Russen, Chinesen. Nein, wir sind eine Familie, gewaschen im Blut des Lammes. Und ich sehe nicht mehr den farbigen Bruder oder die weiße Schwester. Wir sind eins in Christus. Du musst aufhören, Deutscher zu sein. Es gibt sowieso keine reinrassigen Deutsche mehr. In Christus sind wir eine neue Nationalität. Da ist weder Mann noch Frau. Du musst lernen, und das ist... Wie kriege ich mein Elend im Griff, diese große Trübsalzeit, auf der wir zugehen? Du musst aufhören, auf deine Nationalität zu pochen und du musst lernen, echte Bruderschaft, das echte Teilen. Du musst aufhören, Materialist zu sein. Die Zeichen der Zeit stehen auf Stagnation und Rezession, nicht auf Wachstum. So wie es in den 30er Jahren, da kam diese große Depression, da hat man alles weggegeben. Du musst lernen, nicht mehr dein Herz an diese vergängliche Welt zu hängen, sondern jeden zu sehen, wie Gott sieht und dich selber zu sehen. Das, was ich habe, dafür danke ich Gott. Und ich bin so dankbar, dass ich das habe. Weißt du, wir schmeißen so viel Brot weg. Wir werden das Brot noch suchen. Die Mülleimer in den Schulen sind voll von Lebensmitteln, was die Mutter gut verpackt hat und so weiter. Das schmeißen wir weg. Wir werden das alles suchen. Aber jetzt schätzen und danken. Und Gott danken für dieses Stückchen Brot. Wann hast du zum letzten Mal Gott richtig gedankt für Nahrung? Gott gedankt für die warme Kleidung? Die Demütigen und Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Die Bibel sagt, Offenbarung 18, kannst nachlesen, die Kaufleute werden weinen und heulen. Sie werden auf ihre Ware sitzen bleiben. Der ganze Konsum wird ganz anders ausgehen. Die global aufgestellten Multikulti-Unternehmen, die werden vom Hocker fallen. Die Luxusfirmen, die kannst du vergessen. Die Touristikfirmen werden still stehen. Niemand wird sich mehr leisten können, zu reisen. Lies Offenbarung 18, ganz schlimm, die Touristikbranche, Transportwesen. Das Elend auf dieser Welt wird noch viel, viel größer werden. Wie kriegt man es im Griff? Und die Bibel sagt, lasset euch genügen. Das ist komisches Evangelium, so Alternativ-Evangelium ist das, was ich hier predige. Aber das ist Vorbereitung auf die Zeit, die kommt. Lasset euch genügen. Und ich betone, dass wir als Menschen ganz bewusst wissen, das habe ich. Und wenn du noch reisen kannst und reisen willst, dann reise heute. Oder bleib zu Hause dann. Wer überleben will, muss sein Leben langfristig planen. Das ist auf Gott, auf die Ewigkeit gesehen, auf das Ziel, über den Tod hinaus, über den Zeitgeist hinaus. Und geh nicht mit der Zeit. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wie kriege ich das Elend dieser Welt, meine Umgebung, ich bin ein Teil dieser Welt? Wie kriege ich das im Griff? Paulus sagt einmal, ich habe gelernt, beides. Und die Frage ist, hast du gelernt, beides auch kürzer treten? Kannst du First-Class-Hotel übernachten und dann in McDonald's gehen? So beides, ich kann beides. Zu haben und nicht zu haben. Anerkannt zu sein und nicht anerkannt zu sein. Beides ist es. Ich kann beides. Und das ist, wozu ich die Geschwister hier ermutigen möchte und motivieren möchte. Denn das ist unser Auftrag. Ich möchte mündiges Christentum, den man nicht vorbeten muss und vorsingen muss und nicht vorpredigen muss, sondern die selber alles in sich haben, den Professor, den Lehrer, den Propheten, den Heiler. Wer überleben will, der muss willig und bereit sein, sich jetzt darauf einzustellen, dieses Einstellen, Feineinstellung, jetzt etwas zu tun, jetzt aktiv zu werden. Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Kauft Gold, kauft Öl, sagt die Bibel. Gold, das im Feuer geläutert ist, was echt ist. Suche was Echtes in deinem Leben. Weißt du, such nicht nur Dublé oder was Aufgebauschtes oder was Wohlklingendes, wonach die Ohren jücken. Such Echtes. Und das ist, was heutzutage rar ist. Leute wollen nur falsches Zeug. Lügen wollen sie hören. Aufgebauschte Sachen. Such das Echte. Und frag dich, ist das echt, was da passiert? Schau dir einen Gottesdienst an, ist das echt, das Gott, die Sache? Wenn du irgendetwas hörst und siehst, ist das echt? Frag immer, prüf die Echtheit. Sind die Christen echt? Und weißt du, ob jemand echt oder falsch ist, du musst es erst mal drücken. Unter Druck und Spannung. Das ist, wo man testen kann. Weißt du, wie verhält man sich in Schwierigkeiten, in Nöten, in Mangel, in Dürre, in der Wüste? Und da kannst du testen, ist das echt oder nicht echt. Alles, was nur in Goldzeiten, weißt du, du kannst an Gott leicht glauben, wenn das Portemonnaie voll ist, wenn die Kasse überläuft und wenn der Kühlschrank voll ist und du kerngesund bist, dann kannst du Halleluja schreien. Aber wenn alles daneben liegt und da kommt die Echtheit zum Tragen. Echt ist man, wenn man wirklich sich bewährt in der Krise. Wir müssen jetzt uns schon vorbereiten, jetzt daran uns einstellen. Da ist die Geschichte noch mit Jericho. Siebenmal sollen sie um die Stadt herum. Und da waren Kundschafter vorher. Und die haben bei dieser Rahab, bei der Prostituierten dort, die hat Angst gehabt natürlich um ihr Haus. Und dann haben die Kundschaft hat gesagt, gut, du kannst gerettet werden. Du hast uns gerettet, wir werden dich auch retten. Also wir lassen dich auch nicht hängen. Aber du musst was tun für deine Rettung. Weißt du, es gibt keine Erlösung umsonst. Wir werden errettet von unseren Sünden durch die Vergebung Jesu Christi aus Gnaden allein und so weiter umsonst. Aber um jetzt aus Jericho rauszukommen, da muss die Frau was tun. Die muss ihre ganze Familie, alle, die sie retten möchte, in ihr Haus versammeln. Die müssen alle dort in diese Hütte auf der Mauer sein. Und dann muss die Frau noch dem Teufel zum Trotz ein rotes Seil runterlassen. Ein rotes Seil. Und als Zeichen, das ist das Haus, das und dann sind sie rum und dieses Haus ist nicht eingestürzt und dieses Haus wurde gerettet. Und alle, die in diesem Haus waren. Also, es sind Bedingungen für unsere Errettung. Um aus diesem Elend herauszukommen, sind Bedingungen. Und an die müssen wir uns halten, wenn wir sie bekommen möchten. Wenn wir kommen, müssen sie alle in deinem Haus versammelt sein, das rote Seil zum Fenster raushängen. Das ist so ein Akt des Glaubens gewesen. Ungehorsame können nicht und werden auch nicht errettet. Nur Gehorsame überleben das. Nur Gehorsame kriegen das Elend in den Griff. Was er euch sagt, hat Maria gesagt, das tut, was er euch sagt. Also man muss gehorchen. Du musst lernen, jetzt zu gehorchen. Du musst jetzt die Stimme des guten Hirten kennenlernen. Erlösung, Hilfe hat immer einen Preis. Bei der Rahab, 7 Tage lang mussten sie im Haus aushalten. 7 Tage lang mussten sie zusammengekauert sitzen und Angst haben, hoffentlich werden wir nicht entdeckt mit diesem roten Strick. Sie brachte Opfer und nur so konnte sie überleben. Ohne Opfer wirst du dein Elend nie in den Griff kriegen. So im Schnellverfahren nicht. Nur diejenigen, die bereit sind, Opfer zu bringen, die bekommen die Elend im Griff. Auch Paulus, wo er hier betete, Herr, nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch, hat nicht einfach gehabt. Er musste damit fertig werden. Und wenn ich dann 2. Korinther, der ganze Brief ist so Tränenbrief, heißt es, der 2. Korintherbrief, und so weiter. Durch wie viel Not, durch wie viel Elend, durch wie viel Trübsal, durch wie viel Schwierigkeiten, durch wie viel Anfechtungen, durch was muss doch der gute Mann alles durchmachen? In 2. Korinther 7, als wir nach Mazedonien, Vers 5, als wir nach Mazedonien kamen, waren wir sehr beunruhigt. Das ist die Situation, wo wir als Kinder Gottes auch durchmachen müssen. Du kommst nach Berlin und bist so beunruhigt. Du kommst in die Gemeinde und bist so beunruhigt. Überall gab es nur Schwierigkeiten. Also Mazedonien hier, in der Philippi. Wir mussten alle möglichen Anfeindungen ertragen und waren zudem selber voller Angst und Sorge. Und jetzt, wie kriege ich mein Elend in den Griff? Aber Gott hilft den Mutlosen. Er hat uns durch die Ankunft des Titus getröstet. Du siehst also hier, wie Gott einem hilft, wie Gott einen weiterbringt. Er hat uns durch die Ankunft des Titus getröstet und hat das nicht nur, weil Titus endlich wieder bei uns war, nein. Noch viel mehr haben wir uns darüber gefreut, dass Titus bei euch so viel Gutes erfahren hat. Wie wird man getröstet? Wie hilft Gott einem? Wie kommt man raus? Paulus war voller Ängste und Sorgen, das war jetzt normal für Kinder Gottes. Aber wir werden durch Gläubige getröstet. Weißt du, ich werde durch Gläubige getröstet. Manchmal, wenn ich so in der Seelsorge bin und rede mit Menschen, denke ich, Mensch, guck mal, das ist auch dein Problem. Das ist auch dein Problem. Und so, ich entdecke, indem ich anderen diene, entdecke ich, und sage, ich werde durch andere getröstet. Oder andere erzählen mir ein Zeugnis und sagen, wie Gott sie erhört hat und wie sie Gott durchgetragen hat. Und das tröstet mich wieder. Wir kommen aus dem Elend durch andere raus. Durch andere raus. Wie gut ist, dass es Geschwister gab, die ihn getröstet haben. Menschen ohne Gemeinde werden die Krisen nie überleben, kann ich schon schriftlich geben. Ohne eine vernünftige Gemeinde, nur in einer Organisation oder Kirche zu sein oder so, das wird er nicht bringen. Du brauchst eine Gemeinde, die für dich betet, wenn du in der Patsche drin sitzt, die dir das Seil zuwirft, die dich aus dem Gefängnis wie Petrus herausbetet. Was hätte Petrus gemacht, wenn er nicht die Gemeinde hinter sich gehabt hätte? Der Engel wäre nicht gekommen und Petrus wäre nicht errettet worden. Du brauchst eine Gemeinde, du brauchst Geschwister, die dich durchtragen. Und nicht nur, dass du sagst jetzt, ich brauche eine Gemeinde. Nein, du musst auch ein Teil der Gemeinde sein für andere, die für andere betet, andere durchträgt, andere auf dem Herzen trägt. Und das ist, woran ich arbeite hier. Eine Gemeinde, wo du mit deiner Not kommen kannst, aber wo die anderen auch mit ihrer Not zu dir kommen können. Eine Gemeinde, wo du nicht lästig bist. Eine Gemeinde, die nicht nur dein Geld will, sondern oder auch nur deine Gaben, nein, die dich wollen. Wir brauchen eine Gemeinde, wo wir uns einander mögen. Wo wir uns einander mögen. Zufluchtsburgen baut man in Friedenszeiten. Wenn alles gut steht, alles Sicherheit ist, kein Feind weit und breit. Du brauchst eine Gemeinde, die dich annimmt. Und zwar ohne Vorurteile. Ohne Bedingungen. Also, du musst, weißt du, es gibt viele Gemeinden, du musst das und das und das erfüllen. Da lesen sie eine ganze Liste, einen ganzen Katalog dir vor. Und wir wollen eine Gemeinde sein, wo wir Gott dienen, ohne Druck. Denn wir haben außen so viel Druck, Geschwister. Und wir brauchen nicht diesen Druck noch, Spannungen untereinander. Du brauchst eine Gemeinde, die dich liebt als Person, als Mensch, die sich an dir als Mensch interessiert ist, nicht an irgendwelche Talente, Gaben oder Fähigkeiten, die dich liebt, auch wenn du unfähig bist. Das ist Gemeinde. Zum Beten und Singen brauchst du keine Gemeinde, das kannst du selber tun. Zur Unterhaltung brauchst du auch keine Gemeinde. Aber zum Überleben brauchst du eine Gemeinde. Und nur gemeinsam sind wir stark. Nur gemeinsam, Geschwister, sind wir stark. Du brauchst eine Gemeinde in Begleitung von Krisen, die dann zusammensteht. Du weißt, auf wen du dich berufen kannst, auf wen du dich verlassen kannst. Um den Sturm in deinem Leben zu stillen, brauchst du die Gemeinde. Herr, siehst nicht, dass wir verderben. Jünger im Boot dort. Paulus ist durch Titus und durch Geschwister so erquickt worden. Es muss nicht eine große Masse sein. Ein paar geistliche Leute reichen schon aus. Schon allein der Titus, der kam und, ach Mensch, ich freue mich, du lebst noch, dich gibt's noch, du existierst noch, du bist noch da. Und man freut sich über seinen Bruder und Schwester. Wir sollten nicht sagen, ach guck, schon der ist schon wieder da. Nein, wir sollten froh sein, dass er da und dass sie da ist. Und wir sollten über jeden Einzelnen glücklich und Gott dankbar sein, den Gott hinzugetan hat und zusammengeführt hat. Und wir sollten einander schätzen und lieben, so wie Christus uns geliebt hat. Und weißt du, wie Christus mich geliebt hat? Als Gauner, als Lumpen, als komischen Kauz. Er hat mich angenommen, so wie ich war, mit Haut und Haaren. Und ich bin so froh, dass er mich angenommen hat. Menschen hätten für mich nichts gegeben. Menschen, die Ältesten der Gemeinde, wo ich dort war, das höre ich heute noch in mein Ohr, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Aber Gott hat genug Hopfen und Malz und macht eine große, gute Sache draus. Er war so erquickt, als er den Titus sah. Mensch, du auch. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 15. Für euch würde ich alles hingeben, sagt er. Weißt du, es ist nicht nur Einbahnstraße, sondern es ist Monolog, Dialog. Also es ist kein Monolog, es ist Dialog. Für euch würde ich alles hingeben, sogar mein Leben, sagt Paulus. Soll ich tatsächlich von euch weniger geliebt werden, weil ich euch so sehr liebe? Also wir geben einander, gib und es wird dir gegeben werden. Was du willst, dass die Leute tun, tu auch. Also fang das jetzt an, warte nicht, bis die Trübsalzeit angebrochen ist. Und es bestand hier zwischen der Gemeinde und Paulus ein Liebesband. Und gerade diese Gemeinde in Mazedonien, die war so seine Lieblingsgemeinde. Die hat ihm geholfen, weil er im Gefängnis, den Gefängniswärter zum Herrn geführt hat und aus dem Gefängnis die Gemeinde entstanden ist. Die Endzeit wird nur der überleben, der gelernt hat, für den anderen zu sein. Einer für den anderen zu sein. Wenn wir das gelernt haben, dann werden wir die Endzeit überleben. Wenn wir angefangen haben und gelernt haben, füreinander zu sorgen. Wenn wir gelernt haben, füreinander einzustehen. Und weißt du, die größte Liebe ist, das Leben sogar für den anderen zu lassen. Das ist, was die Bibel lehrt. So wie Christus sein Leben für uns gelassen hat, so sollten wir unser Leben für den anderen lassen. Vielleicht kommen wir, vielleicht der eine oder andere wird in diese Phase hineinkommen, wo er als Märtyrer für seinen Bruder und seine Schwester sterben wird, weil er die nicht verraten will, wo sie sind. Nur als Beispiel. Und die gefoltert wird. Das ist schon alles da gewesen im Kommunismus. Das kann auch hier zu uns in den Westen kommen, denn der Westen ist noch verschont geblieben von all diesen Prüfungen. Die Endzeit wird nur der überleben, der gelernt hat zu teilen, sich einzubringen, für andere zu leiden sogar, für andere Opfer zu bringen. Und das ist jetzt diese Zeit der Periode der Vorbereitung. Dieses Elend sind Geburtswehen. Wie kommt das raus jetzt? Wie setze ich Christus frei in meinem Leben? Dieses triumphierende Leben. Und zwar, das fängt mit den Beziehungen an. Wie sieht es aus? Wenn du das Elend in den Griff kriegen möchtest, noch ganz paar praktische Beispiele, Anregungen. Du musst das Rad zurückdrehen. Das Rad zurückdrehen. Und zwar, du musst es tun, bevor es der Staat tut. Bevor die Gesetze greifen, musst du greifen. Was auch immer heißt. Du musst von dir aus etwas unternehmen, etwas auslösen, etwas bewirken. Du bist es derjenige. Nicht warten, bis dein Wunder vom Himmel her passiert. Und wenn du das nicht kannst, dann bitte jemand um Hilfe. Wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten, wird es ihnen gegeben werden. Also konkret werden. Bevor du andere in Anspruch nimmst, solltest du zuerst mal selbst Opfer bringen. Was du willst, dass die Leute dir tun, tu es ihnen also. Ein paar Gedanken, die Gott mir in der Vorbereitung gab. Erwarte von niemandem ein Opfer, solange du selbst nicht ein Opfer bringst. Erwarte es nicht. Unsinn. Erwarte von niemandem ein gutes Wort, solange du nicht gute Worte austeilst. Erwarte von niemandem Hilfe, solange du selbstlos nicht hilfst. Ohne Belohnung, ohne Anerkennung, ohne Dankeschön. Erwarte von niemandem, dass er dir dient, solange du selbst noch nicht selbstlos dienst. Ach, das muss ich mir machen. Der lebt von meinem Geld. Ja, die leben ganz andere noch von deinem Geld. Und tun es trotzdem nicht, was du brauchst und willst. Erwarte von niemandem, dass er dich versteht, solange du kein Verständnis für andere hast. Versuch schon mal in seinen Sandalen, in seinen Schuhen zu stehen, wo der andere steht. Versuch dich mal in die Lage des anderen hineinzuversetzen. Versuch einmal so sein Leben zu sehen. Warum macht er das? Und du wirst plötzlich barmherzig und gnädig und gütig werden und die Charaktereigenschaften Gottes bekommen, teilhaftig werden der göttlichen Natur. Wenn du siehst, warum der das macht. Erwarte von niemandem, dass er dich versteht, solange du nicht Verständnis hast. Denn mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß wird uns gemessen werden. Erwarte nicht, dass dir jemand vergibt und du innere Heilung erlebst und was weiß ich, was du noch alles brauchst, bevor du nicht anderen vergeben hast. Erwarte nicht, dass die auf dich kommen. Die müssen einsehen, die müssen erkennen. Nein, die müssen nichts erkennen. Du hast erkannt und du bist dran. So wie du die Leute behandelst, so werden sie dich behandeln. Wenn man in den Wald hineinruft, so halt es raus. Erwarte kein Wunder von Gott, solange du nichts für Gott tust. Solange du Gott nicht zur Verfügung stellst, wo er ein Wunder tun könnte. Erwarte von niemandem, dass er dich auf die Beine stellt und hilft, solange du niemandem was Gutes getan hast. Deine Erlösung hast du von Christus umsonst bekommen, aber jetzt, um die Werke der Gnade auszuleben, dein Elend zu beherrschen, brauchst du die Taten des Glaubens. Die Witwe in Sarepta, die das Holz dort sammelt, und dann kommt der Prophet vorbei und dann sagt der Prophet, was machst du? Ja, ich sammle Holz und dann wollen wir sterben. Dann sagt er, gut, geh nach Hause, back das Brot jetzt, aber bring mir zuerst den Kuchen. Und sie bereitet eine Mahlzeit für sich zuerst, eigentlich, das war ja ihr Gedanke. Aber dann sagt der Prophet, und bring mir zuerst. Gott wollte sie segnen, doch zuerst wurde ihr Glaube geprüft. Gott will dich segnen, doch dein Glaube wird zuerst geprüft, bevor das passiert, ob du des Segens auch würdig bist. Bring mir das erste Stück. Das ist doch Ganove, dieser Prophet hier. Bist du bereit, Gott dein letztes Stück zu geben? Bist du nicht aber das erste bereit zu geben? Du bist das letzte. Wo willst du mit dem letzten hinkommen? Bestehst du die Glaubensprüfung? Du siehst also, wie kriege ich mein Elend in den Griff? Gott zuerst alles geben, Gott zuerst an allem beteiligen, das Reich Gottes an erster Stelle, Gott eine Gabe als erstes geben. Sich selbst zurücknehmen, auch wenn ich jetzt verrecke und nichts mehr habe für meinen Jungen. Bist du bereit, deine 5 Brötchen, das du hast, als Ration und Verpflegung für deine Mutter, dem Herrn in die Hände zu drücken und sagen, komm Herr, das ist jetzt für diese 5.000 oder 15.000. Bist du bereit, dich Jesus zu überlassen mit dem, was du besitzt, dieses Wenige? Du sagst, was ist das für so viele? Weißt du, Gott testet uns. Und wir kriegen unser Elend erst im Griff, wenn wir die Prüfung bestanden haben. Bist du bereit zu teilen mit Jesus, mit der Gemeinde, mit der Menge der Leute? Wie bekomme ich meine Situation in den Griff? Weißt du, es ist schwierig. Man kann so viele Philosophien anstellen, wie man will. Man wird oft enttäuscht zuerst einmal. Und wie gehe ich mit meinen Enttäuschungen um? Der Petrus, der Herr kommt und ja, das ist der Herr, für den Herrn mache ich alles. Und dann gibt es ein Boot dem Herrn Jesus. Und er predigt da vom Boot und hält da große Vorträge über Himmel, Gott und Seligpreisung und alles Mögliche. Und er hat nichts gearbeitet. Der hat keine Fische gefangen. Du musst vorstellen, du stellst dein Leben Jesus zur Verfügung und selbst hast keine Fische. Du kommst nach Hause, deine Frau fragt, wo ist jetzt das Mittagessen? Ja, ich habe mein Boot dem Heiland zur Verfügung gestellt, ich habe keine Fische gefangen. Und dann arbeitet er nachts Überstunden, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Das ist also vergeblich, Leerlauf. Wie gehe ich mit Leerlauf um? Und unser Elend ist dieser Leerlauf in unserem Leben. Ich arbeite, ich kämpfe, ich bete, ich singe, ich mache das, Anbetung und so weiter, Leerlauf. Ich habe mein Leben dem Herrn Jesus zur Verfügung gestellt, bin extra in den Gottesdienst gefahren. Und weißt du, wie es schon oft passiert, ich bin in den Gottesdienst gefahren, unterwegs habe ich einen Unfall gehabt. Und dann kannst du Halleluja sagen. Du kannst den Herrn preisen. Und ich bin trotzdem in den Gottesdienst gegangen und bin am nächsten Tag noch weitergegangen. Dann habe ich halt einen Bruder gefragt, kannst du mich hinbringen? Ich weiß, was die Situation ist. Ich erzähle euch nichts vom Himmel. Ich rede von dieser Erde. Bestehst du die Prüfung? Lässt du dich entmutigen? Der Teufel möchte dich nur entmutigen. Das ist dieser Test, in dem wir drinstecken. Wie verhalten wir uns, wenn diese Entmutigung kommt? Und immer wenn du was Gott versprichst, was Großes, Herr, tut, dann nimmt er dir alles weg zuerst mal. Verlierst du alles? Pech und Pannen und Pleiten. Was machst du? Die ganze Nacht gefischt. Und dann sagt der Herr Jesus, Petrus, fahr hinaus. Mittags in der Mitte des Sees und dann wirf dein Netz aus. Du siehst also, dein Glaube wird geprüft bis aufs Äußerste. Du wirst sogar lächerlich gemacht vor der ganzen Umgebung. Lächerlich. Mittags fährt er da fischen. Der weiß nicht mehr, wie man fischt. Der hat den Verstand verloren. Und das ist, was die Leute sagen, wenn du anfängst, mit dem Herrn zu gehen und dein Leben in den Griff bekommen möchtest, dann glauben die, du hast den Verstand verloren. Und Petrus macht den, gehorcht dem Herrn und plötzlich fängt er 156 Fische, das ist eine prophetische Sache, ist eine Botschaft in sich selbst, was da drin ist. Aber er fängt 156 Fische, muss sogar die Kollegen rufen, ihm zu helfen. Gott testet uns. Wie kriege ich meinen Mangel, wie kriege ich meine Defizite, wie kriege ich meine Probleme in den Griff? Zuerst Gott an erster Stelle, das Schiff ihm zur Verfügung stellen, mal arbeiten lassen. Und wenn dann der Herr bedient wurde, dann kriegst du auch was. Weißt du, der Herr ist nicht sozial. Also für Sozialisten ist es nichts, für Gewerkschafter ist es auch schon gar nichts. Weißt du, der Herr, da kommt doch wir haben diese Geschichte vom Heiland, da kommt doch der Knecht vom Feld nach Hause, schwer gearbeitet, geschwitzt draußen in der Sonne Palästinas. Und kommt nach Hause und dann sagt der Herr so, schürze dich und diene mir. Du musst vorstellen, das ist so großen Herrn, Lord spielen und so weiter. Jetzt diene mir. Obwohl der Knecht schwer gearbeitet hat, schwer geschuftet hat, muss er noch seinem Herrn auftischen, servieren und bedienen, schmeckt es ihnen und zusehen, wie es schmeckt. Und er muss jetzt zugucken. Und nachdem der Herr satt geworden ist, sagt der Herr, und jetzt mein Knecht, jetzt darfst du auch essen. Und genau das, diese Situation, das ist, wo wir nicht ganz klarkommen, du und Gott, wir und Gott, wir, der Mensch und Gott. Wir kommen da nicht klar, weil es ja unsozial ist, so ungerecht ist. Ich habe schwer gearbeitet und jetzt muss ich doch ihm noch dienen. Nein, wir müssen lernen, der Herr hat die Priorität. Der Herr ist Nummer eins. Reich Gottes steht an erster Stelle. Und wenn das Reich Gottes zufriedengestellt ist, werde ich auch zufriedengestellt. Wenn dem Reich Gottes gedient worden ist, wird mir auch gedient. Und Gott sorgt auch. Und so war es auch hier, als wir nach Berlin kamen, mein Sohn dann studieren sollte. Und wir wussten, wir können es nicht bezahlen, das geht nicht, das Studium. Und wir hatten da Probleme mit Finanzen, wie zahlen wir? Aber wir haben gesagt, Herr, wir haben dir treu gedient. Und es muss eine Lösung geben und wir möchten, dass unsere Kinder was lernen. Und wir haben andere Kinder unterstützt, wir haben anderen Leuten geholfen. Und jetzt, bitte, jetzt sind unsere Kinder auch dran und wir wollen auch was haben. Und was ist passiert? Dann kriegt er die Einteilung, dass er nach Frankfurt-Oder muss. Zum Studieren, dort Jura, zum Jurastudium. Und dann hieß es, war eine Ausschreibung, also die machen ein Stipendium, wer aus Heilbronn ist, Kleist, also mit Kleist, also Kleiststadt und Kleist-Universität und so weiter, Kleist, also und so weiter. Und der ist aus Heilbronn und genau dort geboren und hat sein ganzes Studium bezahlt gekriegt. Weißt du, so sorgt Gott. Sogar die Unterbringung hat er bezahlt bekommen, weil die Schule wollte etwas Gutes tun für einen Heilbronner, der kommt und so weiter, mit Kleist zusammenhängt und die Universität also Kleist verehrt und so weiter. Du siehst also, wie Gott sorgt. Und es wurde nachher nicht mehr gemacht, es wurde nur dieses Mal gemacht. Und manchmal, Gott macht wegen dir eine Ausnahme, weil du Gott treu gedient hast. Und da gibt es so viele kleine Beispiele, wie Gott an einem durchhilft. Wir müssen also nur treu sein. Gott wartet auf unsere Treue und so kriegen wir unser Elend, unsere Sorgen, unsere Probleme in den Griff. Überlass es dem Herrn, dein Boot, deine Arbeit und so weiter. Und dann fang an. Noch ein Tipp, wie kriege ich mein Elend in den Griff? Gemeinsam beten. Gemeinsam beten, Geschwister. Und wir werden noch lernen, gemeinsam zu beten. Gemeinsam beten. Petrus wurde aus dem Gefängnis gemeinsam rausgebetet, obwohl sie gar nicht geglaubt haben an Befreiung. Also die Geschwister in der Gemeinde, die haben gar nicht geglaubt, dass als Petrus an der Tür steht, da denken sie, ein Geist wäre erschienen. Lies mal Apostelgeschichte. Also sie haben gebetet, aber das gemeinsame Gebet, auch wenn es nicht gläubig ist und nicht voll Heiligen Geistes ist und wie auch immer, voller Trauer ist, unser Bruder Petrus ist im Gefängnis, also das war kein freudiges Gebet, aber die haben gebetet für ihren Bruder Petrus und Gott hört das Schreien seiner Kinder. Immer wenn seine Kinder geschrien haben, ob es jetzt Israel war, es war auch ein widerspenstiges Volk, die Israeliten waren nicht die Gläubigsten, glaub mir das, in aller Liebe. Aber als sie zum Herrn schrien, hat er ihnen Manna gegeben. Als sie zum Herrn schrien, hat er ihnen Wachteln gegeben. Als sie zum Herrn schrien, hat er dies und alles, was sie gebraucht haben, gegeben. Wir werden in der Endzeit noch lernen, richtig beten. Jetzt können wir noch nicht beten. Jetzt können wir Gebetsschulen besuchen und Gebetsseminare besuchen, aber da lernen wir nicht das Beten. Erst unter dem Zeichen der Not, wenn wir zum Herrn schreien, werden wir beten lernen. Und die Zeit wird kommen, aber deshalb müssen wir jetzt zusammenkommen und uns aufeinander abstimmen, dass wir zusammen beten können. Psalm 25, Vers 16, noch ganz schnell. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten, schreit David. Sieh mein Jammern und mein Elend und vergib mir meine Sünden. So viele Dinge sind hier angeschnitten worden. Ich habe die Zeit nicht, dazu darauf einzugehen. Herr, wende dich zu mir zu. Das ist so dieses Schreiben. Herr, schau mich an. Vergiss mich nicht. Sei mir gnädig. Ich habe es nicht verdient. Und wenn wir beten, wir haben niemand von uns etwas verdient. Ich habe es nicht verdient. Du hast nichts verdient. Egal deine Abstammung, niemand hat was verdient. Also wende dich zu mir, sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Nicht im Kopf die Angst, sondern die Angst deines Herzens. Herr, kommen wir durch, schaffe ich das? Führe mich aus meinen Nöten. Also da ist bitte hier, dass Gott dich an die Hand nimmt und dich führt. Dass er dich leitet, dass er dich rausführt, dass er dir sagt, jetzt, Johannes, jetzt gehst du diese Richtung, gehst diese Straße. Und ich habe schon Dinge erlebt, wo Gott mich hingeführt hat. Ich war verblüfft, so wäre ich natürlich nie drauf gekommen. Einfach Leitung und manchmal musst du Augen zumachen und dich blind führen lassen vom Herrn. Führe mich aus dem Elend heraus. Aus deinem Elend musst du herausgeführt werden. Sonst kommst du nicht raus. Selber vergiss es. Und ich möchte wirklich dir sagen, bemühe dich nicht aus deinem Elend rauszukommen. Je mehr du dich bemühst, desto mehr verzettelst du dich. Desto mehr verfängst du dich. Führe mich aus meinen Nöten. Dieses Gebet sollte dein Gebet werden. Psalm 25, 16 und 18. Und sieh meinen Jammer an, oh Gott, und mein Elend. Sieh meinen Jammer an. Guck mal, zum Heulen, zum Heulen. Und dann noch ein Schluss. Vergib meine Sünden. Vergib mir meinen Sinn, Herr, ich habe alles verbockt. Hast nicht oft verbockt alles in deinem Leben? Oh, Gott, will ich gnädig sein. So viel verbockt, Herr, ich habe so viel verbockt, vergib mir. Denk nicht dran, Herr, mach einen Strich, lösche es aus, Herr, ich habe so viel verbockt. Ich kann sowieso nicht mehr gut machen und ich will auch gar nicht mehr gut machen und bemühe dich auch nicht mehr wieder gut zu machen. Das, was du Gott gegenüber verbockt hast, hast du verbockt. Herr, vergib mir meine Sünden und jetzt tabulos weitermachen. Der Beter braucht die göttliche Zuwendung. Finde einen Gebetspartner, auch wenn es am Telefon ist. Und dann bitte Gott, wende dich zu mir. Schrei zum Herrn und er wird dein Elend wenden. Schau nach vorne und dann beherrsche das Elend. Schau auf Gott, schau auf seine Verheißungen. Hör auf den Heiligen Geist, was er dir sagt. Und dann kriegst du Lösungen, göttliche Lösungen. Denn seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Führe mich raus, Herr. Und Gott hat Wege, alle Wege. Plötzlich kommt jemand vorbei und hilft dir. Und wir müssen Enttäuschungen durchmachen. Wir müssen Krisen durchmachen, damit unser Glaube unerschütterlich wird. Ein letzter Gedanke, ich hoffe, dass es das letzte ist. Ihr wollt nach Hause. Aber jetzt sowieso Wochenende. Weißt ihr, ich habe fest vorgenommen und habe Entscheidung getroffen, ich gehe nach Berlin. Und dann kriege ich ein amerikanischer Bruder, der das hörte, dass ich nach Berlin gehe, sagt, Bruder, mal tu das, ich unterstütze dich mit $40,000. Ich sage, Halleluja, praise Gott. Ich habe mich so gefreut, dass er von sich aus der hat aus dem Fleisch gehandelt, der gute Mann. Ich unterstütze ihn mit $40,000 und ich freue mich schon, plane alles wunderbar, was ich so alles mache. Und dann habe meine Gemeinde mich verabschiedet und dann kommt plötzlich aus dem Fax was raus. Und da heißt, lieber Bruder Matudis, ich muss dich enttäuschen, wir haben jetzt eine Krise in den USA, ich kann dich nicht unterstützen. Puh, Gott, und ich habe alles schon verplant. Weißt du, das Geld noch nicht gehabt und schon ausgegeben. Was mache ich? Ich stehe da, ich sage, Herr, und ich gehe trotzdem. Und ich werde trotzdem gehen und ich lasse mich trotzdem nicht abhalten. Du musst das Elend in meiner Seele gesehen haben, wie ich mich gefühlt habe. Verstehst du, alles geplant, mich verabschiedet schon von den Leuten und so weiter. Und ich weiß nicht, wie ich umziehen soll. Ich muss ja meinen Umzug bezahlen. Und du weißt ja, was von Heilbronn bis nach Berlin so ein Umzug kostet. Und ich habe 8 Zimmer gehabt. Und was in allen 8 Zimmern drin war. Ich habe 2 Sattelschlepper gebraucht mit Anhänger. Also so viel. Und noch am Bus und bin noch ein paar Mal hin und her gefahren, um so Sachen so hin und her zu transportieren. Denn ich bin mit der Gemeinde umgezogen. Ich hab das Kreuz mitgenommen, Stühle mitgenommen, so was ich hier alles für Neuanfang in der Gemeinde brauche. Und so weiter. Ich bin also nicht nur ich umgezogen, sondern ich bin mit einem Stück Möbelar auch für die Gemeinde mit umgezogen. Und so weiter. Wie ziehe ich das um? Und 3 Sonntage, bevor ich da jetzt weggehe oder noch predige noch, aber ich habe mich verabschiedet, bekehrt sich ein Mann. Und sage ich, Geschwister, ich bin nur noch 2 Sonntage da und dann ziehe ich nach Berlin. Kommt er nach vorne und sagt, Herr Matudis, jetzt, wo ich mich bekehre, ziehen Sie weg. Was kann ich für Sie tun? Also ich weiß nicht, was können Sie tun? Was sind Sie vom Beruf? Habe ich gefragt. Ja, sagt er, ich habe Biersdorfer, den größten Möbelhändler in dieser Region dort aufgebaut und leite und habe noch eine andere Firma. Also ich könnte Ihnen mit Möbeln könnte ich Ihnen helfen. Ich habe gesagt, ich brauche Möbelwagen. Sagte, kein Problem. Und weißt du, wie Gott das gemacht hat? Besser gemacht, als wenn der mit seinen $40,000. Dann hat er 3 Meister, Schreinermeister geschickt. Wir mussten gar nichts machen, nur unsere Sachen packen. Und die haben die Möbel abgebaut. Dann mussten wir hier in der neuen Wohnung in Berlin aufzeichnen, wo dir was hinkommt. Wir durften die letzte Nacht im Hotel schlafen. Und der ganze Umzug, der ganze Spaß hat damals 15.000 Mark gekostet. Und ich nur eine Spendenbescheinigung aufstellen müssen. Das war alles. Du siehst also, wie Gott treu ist. Wenn wir sagen, ich gebe mich nicht auf und ich gebe nicht nach und ich bleibe bei der Sache, ich habe Ja gesagt und ich stehe zu diesem Ja. Und Reich Gottes kommt an erster Stelle, denn wir wollten hier in Berlin Gott dienen und für Gott arbeiten. Und das Reich Gottes stand an erster Stelle. Wir gehen, auch wenn ich alles zu Fuß tragen müsste durch die DDR. Ich gehe. Wie, das ist nicht wichtig. Und dann der Mann. Und dann kommt er, besucht uns, nachdem wir umgezogen sind. Und dann war es sehr laut bei uns. Sagte er, Herr Matudis, so können Sie nicht wohnen. Obwohl es eine Mietwohnung war, sagte er, hier kommen andere Fenster hin. Und ich bestelle Fenster hierfür. Sie holen die Genehmigung, schalldichte Fenster müssen her. So hat Gott für uns gesorgt. So hat Gott für uns gesorgt. Reingehauen haben uns Brüder, Geschwister. Weißt du, wir haben ein Haus von einer frommen Gemeinde hier kaufen wollen und die haben dann gehandelt und so die Preise hochgetrieben. Wir sind von Geschwistern enttäuscht worden, aber von Gott nicht enttäuscht. Gott ist treu. Gott ist treu. Wie komme ich aus meinem Elend raus? Bleib unerschütterlich. Bleib bei deiner Vision, bleib bei deiner Berufung, bleib beim Wort Gottes, bleib bei dem Herrn, halte durch. Amen. Lass uns aufstehen.